Wir wollen blicken auf den zweiten Spieltag der Bundesliga der Frauen. Endlich sind die Spieltagsbesprechungen zurück hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der @gnetzer in allen sozialen Netzwerken, aber viel wichtiger sind meine Gäste. Und das sind Legenden des Podcastens über den Fußball der Frauen. Lottes Erbinnen sind hier, und zwar beide, Jule und Sven, jetzt hier im Rasenfunk. Let's go!
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss kurz schildern, was ihr nicht sehen konntet. Jule hat sich nicht so gefreut über dieses Intro, und aus Sicherheitsgründen an alle Zusehenden bei YouTube haben wir Svens Kamera kaputt gemacht vor dieser Aufzeichnung, damit wir nicht sehen müssen, wie er reagiert bei diesem Intro. Jule, schön, dass du trotzdem da bist, obwohl du ja wusstest, dass das kommt.
Ja, das schreckt ab, muss ich sagen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Aber dann hast du dich doch immer sehr gefreut, als ich eben vor 3 Jahren dann immer Almut Schuld hatte mit Scheiß auf Bayern.
Ja, das fand ich jetzt schöner, tatsächlich.
Ja, also Jule ist Anhängerin des VfL Wolfsburg. Ihr werdet es erraten haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Und Sven, den wir leider beide nicht sehen können. Aber ich gehe einfach davon aus, dass er ein breites Grinsen auf seinem Gesicht hatte bei diesem Jovana Damjanovic-Einspieler. Sven ist auch hier. Servus.
Servus, Max. Schön, dass ich wieder da sein darf. Und ja, mein Grinsen ist sehr, sehr breit. aber zum Glück hast du den meine rollenden Augen bei Die Legenden nicht gesehen.
Bei Die Legenden, naja, doch, aber so ist es doch. Ihr habt im Bereich des Podcastens über den Fußball der Frauen angefangen im Grunde und Maßstäbe gesetzt. Und ich meine, es ist natürlich traurig, dass jetzt der Rasenfunk daherkommen muss, damit ihr endlich mal wieder gemeinsam auf Sendung geht. Zaumpfahl, Zaumpfahl, aber schön. Also ich freue mich, dass ihr hier seid, und ich finde, ihr seid Legenden. Ich muss mich bei den Hörerinnen und Hörern noch entschuldigen. Ihr habt es mitbekommen, ich hatte es ja auch schon angekündigt, dass es eintreten könnte. Es gab leider keine Sendung zum ersten Spieltag. Es tut mir sehr leid, ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, aber es war einfach absolut nicht vereinbar mit sämtlichen Dingen in meinem Terminkalender. So ist das leider, wenn eben der Rasenfunk dann doch am Ende irgendwie dann doch noch eine Ein-Mann-Show so ein bisschen ist, zumindest am Mikrofon. Es war sehr hart, auch für mich, aber jetzt sind wir zurück zum zweiten Spieltag der Frauen, und deswegen würde ich sagen, lasst uns nicht noch lange drüber reden. Wir sprechen jetzt über die Spiele, wir gehen die Tabelle von oben nach unten durch, denn es gibt tatsächlich nur ein Team, das beides seiner Spiele gewinnen konnte, und das ist der FC Bayern. Zum Auftakt bei Turbine Potsdam mit 2:0 gewonnen und jetzt in einem Spiel gegen RB Leipzig, das ereignisreich war. Ich biete euch den Spielfilm an, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann seht ihr schon, was ihr da verpasst habt. In der 3. Minute bekommt Hoffmann von Leipzig über den rechten Flügel den Ball und flankt flach an die Strafraumkante. Da steht Fodala und kann schießen. Wir alle wissen, das kann sehr gefährlich werden. Vor allem, wenn Maler Groß, wie in dieser Situation, nicht ganz zu 100% auf der Höhe des Balles ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie kann die Bogenlampe, die sich noch so ein bisschen wegdreht, nicht parieren. 1:0 für Leipzig. Danach trifft Bühl den Ball nach einem Ecke nicht richtig. Fodala schießt einen Freistoß aus guter Position über das Tor. Harder und Damjanovic verpassen das Tor noch, aber dann kommt die 44. Minute. Stanway schlägt eine tolle Verlagerung auf Dallmann, die vom Flügel kommt, nach innen zieht, Müller aussteigen lässt und mit einem tollen Schuss zum 1 zu 1 trifft. Müller fällt allerdings auch ein bisschen leicht auf die Finte von Dallmann rein. Dann verpasst Fodala mit einem Schuss das Tor knapp. Groß pariert gegen Hoffmann und in der 45. plus 4. Minute, also wir sind noch in der ersten Hälfte, da passiert das Folgende. Mager klärt einen Schuss von Harder zur Ecke, die führt dann zum 2:0. Büsch legt den Ball flach nach innen. Vigos Dottir schießt den abgefälschten Ball aufs Tor. Stanway lupft ihn aufs Tor. Jolie und Herzog parieren, aber Rim Hussein, die Schiedsrichterin, entscheidet gemeinsam mit ihrem Entspann auf Tor. Es sah in keiner Einstellung so aus, als sei dieser Ball hinter der Linie gewesen. Es gab aber auch keine eindeutige Einstellung. Herzlich willkommen im Fußball der Frauen. So ist das eben. Also 2:1 für den FC Bayern. Das war dann auch der Pausenstand. Und die zweite Hälfte erzähle ich jetzt ein bisschen schneller. 68. Minute, Stanjanovic steckt auf Hansen, die auf Bühl querlegt. Das ist das 4:1. Vorher hatte sich Leipzig zentral aus dem Pressing rausgespielt, aber Vigos dort hier sehr gut nach vorne verteidigt. So entstand dieses Tor. Nur 5 Minuten später, in der 73. Minute, geht Harder an Recke vorbei und legt auf Dallmann, die wiederum auf Schüller, die mit mehr oder weniger ihrem ersten Ballkontakt nach Einwechslung gegen die Laufrichtung von Herzog zum 5:1 trifft. In der 74. Minute dreht sich Marleen Schimmer an Linda Sembrand vorbei und geht in den Strafraum. Sembrand zieht sie so zu Boden und sieht dafür die zweite gelbe Karte. Platzverweis für Sembrand und es gibt Strafstoß, den verwandelt Fodala und trifft zum 2:5. Und wer jetzt auf Spannung gehofft hatte, der wurde spätestens in der 89. Minute enttäuscht. Lea Schüller ist ungedückt und wird von Lohmann gefunden. Sie läuft mit viel Zeit auf Herzog zu und erzielt das 6:2. Und das ist dann der Endstand und bedeutet auch, dass der FC Bayern jetzt 41 Bundesligaspiele in Folge ungeschlagen geblieben ist. Das ist neuer Rekord in der Geschichte dieser Liga. Jule, es gibt viel aufzuarbeiten. Mit was willst du anfangen bei diesem Spiel?
Also erstmal weiß ich nicht, warum wir mit diesem Spiel angefangen haben.
Damit du es hinter dir hast.
Damit ich es... man muss sagen, dass die Bayern natürlich, wie eigentlich zu erwarten war, extrem stark und souverän spielen. Auch wenn die erste Halbzeit jetzt nicht so dolle war, muss man ganz klar sagen. Abgesehen von dem Tor. Was natürlich aus meiner Sicht auch so, dass es... bis zum Tor der Bayern doch ein bisschen schwerfällig war. Ne? Da hat man schon irgendwie war ein bisschen unpräzise. Ich hatte das Gefühl, es regnete stark in München. Das konnte man jetzt nicht so doll so gut sehen. Deswegen hatte ich das Gefühl, vielleicht lag es auch am Wetter, ne? Dass das ein bisschen, ich will nicht sagen bräsig, aber so ein bisschen langsam wirkte. Aber die Bayern, wenn ich gerade in der ersten Halbzeit wirkte, also man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie nervös werden oder denken, oh Gott, sondern sie spielten. Kaum halt kein Tor. Eigentlich wusste man schon, die Bayern leider auch, es werden noch welche fallen. Dass es dann so viel war, fand ich jetzt, hätte ich jetzt persönlich nicht mitgerechnet, weil ich fand tatsächlich, dass Leipzig das in der ersten Halbzeit zumindest sehr gut gemacht hat. Ja, das war das erste Tor von Dallmann, was jetzt irgendwie super Einzelaktion war, ne? Und dann das 2:1, was wieder ein, wer das Wolfsburg-Werder-Spiel letzte Woche gesehen hat, hat es ja auch leider gesehen, dass das dass das 3-3 der Wolfsburgerinnen auch aus meiner Sicht jetzt nicht so sehr regulär war.
Auch unter anderem, weil es vorher ein Handspiel von Alex Popp war. Das fand ich ganz interessant. Der Ball war nicht nur nicht hinter der Linie, sondern ja, Alex Popp genau. Sagt nachher auch im Interview, ich habe ihn ja vorher auch in die Hand bekommen, das hat sie zum Glück auch nicht gesehen, die Schiedsrichterin.
Ja, also da hatte man schon nicht das Gefühl, genau, mit der Hand auch, aber da hatte man schon nicht das Gefühl, es war über der Linie und da hatte man es jetzt auch nicht und das hier war schon wieder so ein eins der favorisierteren Teams, ne, die das getroffen hat, da war man schon so ein bisschen auch,
das tut doppelt weh, oder? Wenn es die Favoritinnen
ja, genau, also wenn das jetzt irgendwie, was weiß ich, Turbine Potsdam hätte jetzt gesagt, naja, kann auch mal passieren, aber ich bin, wenn man es jetzt wie letzte Woche Wolfsburg nicht schafft, da irgendwie ein eigenes Tor zu schießen und da auf sowas angewiesen ist, ist ein bisschen traurig. Deswegen war ich doch so ein bisschen ernüchtert, gut, in der zweiten Halbzeit, ne, wenn man dann noch 4 Tore schießt, dann ist auch egal. Aber in dem Fall war ich da schon, okay, ja, super. Ich glaube, so ein bisschen hat das momentan auch gedreht. Ne? Wenn man so in die Kabine geht, ist das natürlich auch nicht so schön für Leipzig.
Ja.
Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn man jetzt 4 Tore noch bekommt, dann kann man das jetzt, glaube ich, auch nicht mehr darauf schieben, so richtig. Ja, tolle Tore von Bayern. Ich will die jetzt gar nicht alle, ich versuche sie auszublenden. Der Elfmeter dann vielleicht dann zu spät, ne, für das Ergebnis. Und ich muss sagen, ich war auch wieder leider sehr beeindruckt. Ich kann das jetzt das Wort leider, muss ich immer oft sagen, wie wenig Impact der Elfmeter und dann auch, dass die gelb-rote Karte hatte. Also man hat das jetzt im Prinzip ja, also abgesehen vom Tor, auch so gar nicht gemerkt. Also wenn man jetzt das Spiel gesehen hat und hätte man jetzt nicht gesagt, da ist einer zu wenig oder so und sie haben einfach so ihr Ding weitergespielt halt mit einem weniger. Ich hatte das Gefühl, da ist auch ein bisschen so die Puste weg gewesen. Und ja, gut, nach 5:2 bzw. 6:2 hatten sie vielleicht dann auch nicht mehr so den Mut. Also sehr beeindruckende Leistung von Bayern, finde ich jetzt, insbesondere in der zweiten Halbzeit, wo man aber auch gesehen hat, in der ersten Halbzeit kann man schon so Probleme haben. Das von Sembrand, das hätte, glaube ich, jetzt so in dem Sinne nicht sein müssen. Wird sich wahrscheinlich jetzt ärgern, weniger wegen, dass er runter musste, sondern dass er halt beim nächsten Mal nicht spielt. Und also ich würde jetzt eigentlich Sven gerne gratulieren.
Aber tu es doch.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Sven, zur jetzt schon feststehenden Meisterschaft.
Ach komm, Leute, so weit sind wir noch wirklich nicht.
Doch, bei Lottes Erben machen wir das immer sehr früh.
Ja, ich weiß.
Eigentlich wollte ich das letzte Woche schon machen, aber jetzt hier in... Nein, Quatsch, also ist natürlich noch nicht entschieden, das ist Quatsch, aber ich war leider beeindruckt, das muss man sagen. Die Qualität der Bayern-Spielerin ist schon... für die Bundesliga ganz weit oben, auch was von der Bank kommt und so. Und da bin ich gespannt, ne, wie das so weitergeht. Für alle anderen nicht gut.
In Unterzahl dann mit Tuva Hansen als Innenverteidigerin und Sarah Satrizi als Rechtsverteidigerin. Aber wie du es gesagt hast, man hat die Unterzahl nicht so wirklich gesehen. Was ich aber sehe, ist, dass Sven etwas sagen möchte. Sven.
Genau, und zwar, ich habe das Spiel ja nicht gesehen, da ich aus Gründen nicht im Stadion war. Ich war aber in einem anderen Stadion, am anderen Ende der Stadt sozusagen. Und ich kann tatsächlich bestätigen, es hat halt geregnet wie Sau. Ich hatte aber wenigstens da ein Dach über dem Kopf. Am Campus hätte ich keins über dem Kopf gehabt. Insofern war ich da ganz froh drum. Ich habe aber vorher irgendwie gelesen, dass der Trainer von Raba Leipzig meinte, sie haben sich was einfallen lassen. Und dann habe ich natürlich das Spiel am Handy auf dem Ticker verfolgt und es stand 1-0 für Rabe. So, oh, okay, vielleicht ja doch. Und dann war es halt schon 30 Minuten und ich dachte, steht immer noch 1-0 für Rabe und war halt total überrascht. Aber dann, als ich gesehen habe, auch wie schnell die beiden Tore gefallen sind bis zur Halbzeit, bis zum 2-1, war ich mir dann doch auch relativ sicher, dass Bayern das dann nach Hause schaukeln wird. Jule hatte auch gerade noch die Bank erwähnt. Die habe ich mir natürlich in der Aufstellung auch angeschaut. Und da muss man sagen, die Bank war relativ dünn besetzt. Und ich war richtig erschrocken. Also es waren zwei Torhüterinnen auf der Ersatzbank. Und ich glaube, eine Spielerin von der zweiten Mannschaft, deren Name mir allerdings noch nicht geläufig ist. Und dachte mir, boah, ja, danke. Dachte mir, das ist aber schon ganz schön dünn dafür, wenn man quasi am Anfang der Saison steht, kommt ja dann jetzt in 4 Wochen, naja, so viel ist eigentlich gar nicht mehr 4 Wochen, in die Champions League und so weiter und so fort. Also
das meinte ich, das ist richtig, aber ich meinte zum Beispiel, dass Schüller kam, Lohmann, ne?
Also das finde ich jetzt und schon. Wegen Sembrand habe ich mir natürlich auch gedacht, also ich habe dann die rote Karte im Ticker gesehen, beziehungsweise gelb-rote, und dann dachte ich mir, hab's dann natürlich in Highlights geschaut und dachte mir nur, eine erfahrene Spielerin wie Sembrand, bei dem Spielstand, geh halt einfach weg. Ja. Also, ja, gut. Das muss einfach nicht sein.
Ich glaube, es zeigt etwas, was Raba Leipzig in diesem Spiel sehr gut gemacht hat. Und Leipzig hat sich ja etwas ausgedacht. Und das eine war eben quasi eine Einstellungssache, und das war nämlich, die sind nach München gereist mit dem Ziel, in keiner Situation klein beizugeben. Und das hat man nämlich in dieser Szene gemacht, wo sich Marleen Schimmer um Sembrand herumdreht. Du hast es aber auch nach fast allen Gegentoren gemerkt. Das war richtig bemerkenswert. Leipzig hat einen Treffer kassiert und dann konntest du die Uhr danach stellen. Jetzt haben sie mindestens eine Chance. Und das war jetzt nicht die Großchance und das hat Bayern meistens noch verteidigt bekommen. Aber es gab diese Reaktion. Und das war für mich stellvertretend, war was für etwas, das man im ganzen Spiel sehen konnte, nämlich Leipzig war sehr auch auf Zweikämpfe aus. Also sie wollten in die Zweikämpfe reingehen. Und es hat viel Gutes erzeugt. Manchmal hat es aber auch für Probleme gesorgt. Es gab Situationen, Leipzig hat das Zentrum sehr verdichtet, Bayern hat sehr viele Spielerinnen ins Zentrum gestellt. In der Regel ist es dann so, du schaffst einen sehr engen Raum, da wird immer wieder der Ball reingespielt. Auf die Dauer setzt sich dann das technisch bessere Team durch und ein bisschen kann man auch so dieses Spiel erzählen, weil das war eben so, die Bayern haben da immer wieder wie in so eine Flippermaschine, haben sie den Ball reingespielt und der flipperte immer mal wieder raus zur falschen Seite, aber 2-3 Mal sind sie dann eben auf die Außen gekommen und haben dann Chancen herausgespielt. Und da gab es aber auch manchmal Szenen, wo ich fand, dass die Zentrumspielerin, die Sechserin von Leipzig, fast zu sehr auf den Ball gegangen sind, weil sie eben ganz offenbar das als Vorgabe mit dabei hatten. Das war sehr interessant zu sehen. Und dann noch zu dem, was du angesprochen hast, was Jonas Stefan ja angekündigt hat, dass man sich etwas ausgedacht hätte. Wir müssen zumindest kurz erwähnen, die Fünfer- bzw. Dreierkette, die Leipzig gespielt hat. Natürlich viel häufiger eine Fünferkette mit Lydia Andrade als Rechtsverteidigerin und Marie Müller als Linksverteidigerin. Das hat über lange Zeit in der ersten Hälfte wirklich gut funktioniert. Hat auch nicht zu Zuordnungsproblemen geführt. Die gibt es manchmal, wenn so Vierer, also wenn quasi Bayern hat ja doppelt besetzte Außen in ihrem System und dafür muss dann immer eine Sechserin rausrücken. Da gibt es manchmal Übergabeprobleme, gab es kaum. Und gleichzeitig hat es Leipzig im Aufbau geholfen, denn den Aufbau fand ich eigentlich mit am interessantesten. Leipzig hat in einem 3-2 aufgebaut, meist gegen vier Bayern-Spielerinnen. Das heißt, sie hatten plus eins, also eine Überzahl. Und die Außenverteidigerinnen standen nicht weit weg. Also manchmal waren es sogar absurd viele Spielerinnen, die da aufgebaut haben. Manchmal waren es 7 Spielerinnen, die aufgebaut haben. Und das hat aber dafür gesorgt, dass Bayern wenige hohe Ballgewinne hatte. Das Problem war nur, Leipzig hat sich dann hin und wieder rausgespielt. In der zweiten Hälfte hat das fast gar nicht mehr geklappt, weil sie haben da manchmal so Chipbälle gespielt und Vigo Stott hier zum Beispiel, deswegen habe ich das beim 4-1 mit erwähnt, dass die so nach vorne verteidigt hat. Das ist eben das Problem, das kann Bayern dann machen, weil sie haben hinten plus eins und haben dann kein Problem. Und das zweite Problem war, sie sind immer wieder dann auf die Außenspielerinnen gekommen, mit Chipbällen, aber öfter eigentlich mit so normalen Passkombinationen und dann musste die aber den Ball eine Weile halten, damit andere Anspielstationen nachrücken konnten. Und das hat irgendwann nicht mehr funktioniert. Sei es wegen Kraft, sei es, weil Bayern das besser gemacht hat. Aber ich fand den Ansatz interessant, weil Bayern wirklich eigentlich kaum selber so in eine wirklich sinnvolle Ballzirkulation reingekommen ist. Die war immer sehr tief. Und wenn sie dann höher gekommen sind, hat die Präzision ein bisschen gefehlt, weil dann eben dieser Flipperkugelmechanismus eingesetzt hat. Und wenn Leipzig den Ball hatte, dann war der Ball nicht sofort wieder weg, sondern die konnten eben immer mal wieder mit ihren 5 Spielerinnen manchmal haben sie Herzog noch mitgenommen, dann hatten sie 6 Spielerinnen im Aufbau und die Bayern haben ja schon versucht zu pressen. Es waren dann immer 4, manchmal 5, die so ein bisschen in den Ball geschoben haben. Haben sie in der zweiten Hälfte auch viel besser gemacht. Ich glaube, dass Alex Strauß ihnen das auch nochmal gesagt hat und wahrscheinlich an 2, 3 Situationen gezeigt hat. Leute, ihr müsst jetzt mit eurem Deckungsschatten lösen. Ihr werdet jetzt nicht Frau gegen Frau lösen können, weil ihr seid eine weniger in der Regel. Das fand ich interessant. Das war jetzt ein langer Monolog. Es tut mir sehr leid.
Also man hat ja auch gemerkt, finde ich, in den ersten 40 Minuten, dass das gut geklappt hat. Sonst hätten sie ja auch die... und ich fand, da hat auch Bayern wenig klare Chancen gehabt einfach. Dass man jetzt sagt, boah, klar, ja, die waren natürlich sehr druckvoll, aber so man hatte schon das Gefühl in diesen 40 Minuten, dass sie es gut im Griff haben. Und halt, wie gesagt, dass diese Einzelaktion von Diamond, da kannst du irgendwie auch wenig machen, hat jetzt was gesagt. Ja, und dann war es natürlich dann irgendwann doch vorbei, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie Bayern das macht gegen stärkere Gegner in der Champions League. Ich kann mir vorstellen, da wird es ein bisschen problematischer als gegen Leipzig einfach. Ich glaube, die sind noch nicht bei 100%. Also man hat ja schon so seine Fehler gesehen. Aber also ich glaube, in der Bundesliga wird es dadurch nicht angenehm für alle anderen.
Ja, also ich weiß, was du meinst. Aber ganz so schwarz würde ich da jetzt noch nicht für alle Gegnerinnen sehen, weil du hast halt wieder den Unterschied gesehen und das war bisher bei allen Spielen zu sehen, die Bayern gespielt hat und auch sehr erklärbar, wobei das Sandspiel habe ich leider nicht sehen können, also das müsst ihr einklammern, da weiß ich es nicht. Aber wenn Bayern ins Kombinationsspiel reinkommt und sie quasi mit wenigen Kontakten ihre Pässe durchspielen, so wie beim 3-1, 4-1, 5-1, ja gut, das 6-1 war ja auch einfach ein langer Pass, dann 6-2 war es schon, Entschuldigung, dann ist es wirklich kaum zu verteidigen, weil das eben einfach eine Geschwindigkeit hat, die dann ja auch das Verteidigen verhindert. Aber bis sie in dieses Kombinationsspiel reinkommen, dauert das immer schon ein bisschen. Ich finde, das hat man sowohl gegen Potsdam gesehen, das hat man gegen Juventus im letzten Test gesehen, den habe ich noch im Stadion gesehen. Und ich finde, das war auch einer der Gründe, warum es gegen Leipzig in der ersten Hälfte nicht so gut ging, weil Leipzig viele Dinge gut gemacht hat. Und das hätte Bayern trotzdem auseinanderspielen können, weil die Qualität ist dafür da. Aber der 3., 4., 5. Pass war dann ungenau und dann ging er ins Aus. Und Leipzig hat sich dann eben immer auch reingeworfen in jeden Zweikampf und jede Ungenauigkeit zu der Phase noch bestrafen können. Und also ich sehe schon, was du meinst, Jule. Bayern ist natürlich Favorit auf den Titel. Aber wenn ich mich an die letzte Saison zurückerinnere, da war die Schwächeperiode mit dem rund um das Nürnberg-Spiel vor der Winterpause, wo sie auch in der Champions League wirklich harte Partien hatten, wo Verletzungen eine Rolle gespielt haben und wo, glaube ich, auch so eine Müdigkeit im Kopf da war, die eben dann verhindert hat, dass man in dieses Kombinationsspiel reingekommen ist. Und das halte ich für wahrscheinlich ähnlich wahrscheinlich wie in der letzten Saison. Es kann halt einfach passieren.
Trotzdem sind sie ja nicht besiegt worden, ne? In der Bundesliga selber. Also, sie können einfach zügig. Ja, also.
Ja, ich weiß,
glaube schon, dass das geht. Hoffe ich jedenfalls, ne? Was natürlich. Ich finde die Müdigkeit, die jetzt auch nach diesem erneuten Turniersommer merkt man den Bayern noch so am wenigsten an, finde ich ja zumindest. Schon ein bisschen, ne? Also schon, ich finde, das hat stimmt. In der Tat in der ersten Halbzeit lange gedauert, bis man das Gefühl hat, okay. Aber.
Ja, das ist natürlich ein guter Punkt und deswegen habe ich ja auch mit dem FC Bayern begonnen, weil es ja wirklich bemerkenswert ist, dass das einzige Team ist, das beide Spiele gewinnen konnte. Und dementsprechend hat man ja auch schon einen kleinen Vorsprung auf Wolfsburg. Aber ich bin zum Beispiel mal gespannt, wie es jetzt dann am nächsten Spieltag weitergeht. Zu Hause gegen Hoffenheim hat man sich auch schon öfter schwer getan anstelle des FC Bayern. Für RB Leipzig, die mit dieser Niederlage bei 3 Punkten verbleiben, denn man hat ja den Auftakt gegen den ersten FC Köln gewonnen, ist dann allerdings gegen den ersten FC Nürnberg ausgeschieden im DFB-Pokal. Also da gab es auch für RB tatsächlich noch einiges zu verarbeiten.
Union.
Gegen Union. Ich hab Nürnberg gesagt, ne? Entschuldigung, ich war gerade bei Köln. Ja, das ist natürlich Quatsch.
Da sagst du hier gleich den Hass der Union-Fans ein.
Ob die schon dieses Format hören in Vorbereitung auf den kommenden Aufstieg, ich weiß es nicht. Sie können mir ja mal eine Nachricht dazu hinterlassen. Auf jeden Fall für RB Leipzig, das aus dem DFB-Pokal ausgeschieden ist, geht es jetzt dann gegen Werder Bremen weiter am nächsten Spieltag. Das wird dann am nächsten Freitag das Spiel sein. Kommen wir zur nächsten Partie und zum zweitplatzierten Team aktuell, auch wenn wir natürlich noch wissen, zweiter Spieltag, Tabelle an sich gibt noch nicht so viel her, aber Werder Bremen wird sich trotzdem darüber freuen, dass man jetzt bei 4 Punkten steht. Und wie kam es im Spiel gegen die Turbine aus Potsdam zu diesem Sieg? Naja, da musste man ein bisschen warten, denn es gab zwar kleinere Chancen in der ersten Hälfte, also Mühlhaus hatte mit der Hacke eine Möglichkeit, Lindner aus der Drehung. Werder hat insgesamt die Kontrolle über dieses Spiel gehabt, aber recht wenige Chancen, bis dann die zweite Hälfte kommt und da die 72. Minute. Weikling zieht links in den Strafraum hinein und wird von Mir Schmied am Knie getroffen. Schiedsrichterin Livke Scholz gibt zu Recht sofort Strafstoß. Ulbricht tritt an und trifft zum 1:0 und nur wenige Minuten später, nämlich 4 Minuten später, in der 78. ringt Lüscher Mühlhaus zentral vor dem Strafraum zu Boden. Es gibt einen Freistoß aus 19 Metern und Larissa Mühlhaus tritt an und schlenzt den Ball ins Torhüterinnen-Eck. Die Sicht war allerdings auch noch verdeckt durch einige Werder-Spielerinnen. Das war dann der Endstand. Limani hat zwar noch das Lattenkreuz getroffen, das war die beste Chance für Potsdam, unmittelbar vor Schluss, aber ein Tor war den Turbinen nicht vergönnt. Das heißt, Sven, Bremen jetzt bei einem Sieg, einem Unentschieden, Potsdam bei 2 Niederlagen. Jetzt wollen wir es nicht dramatisieren, aber wie siehst du denn den Start dieser beiden Teams?
Ja, ich habe natürlich Turbine gegen Bayern gesehen gehabt tatsächlich und jetzt auch konsequenterweise in Vorbereitung auf die Sendung das Spiel gegen Werder Bremen. Ich muss ja tatsächlich meine Lanze für Werder Bremen brechen, denn ich hatte zu keiner Zeit im Spiel das Gefühl, also ich fand den Auftritt von Werder Bremen extrem souverän. Also fast so, als ob sie, keine Ahnung, irgendwie schon 10, 20 Jahre in der Frauen-Bundesliga spielen, ob sie das alles schon mal durchgemacht hatten. Und ich finde, dass das so ein bisschen den Prozess bei Werder in den letzten Jahren halt auch widerspiegelt. Und lässt sich relativ gut vergleichen. Also vielleicht immer so ganz gerne mit dem 1. FC Köln. Ich glaube, dass da bei Werder Bremen extrem viel passiert, in viele Richtungen. Wir haben in den letzten Jahren bei Werder immer kritisiert, dass es relativ einseitig ist, das Spiel, vor allem, weil es immer viel über die Flügel war. Gegen Turbine fand ich das Spiel von Werder Bremen extrem variabel. Also sie sind sowohl über die Außen gekommen, sie sind sowohl durch die Mitte gekommen. Und sie haben nie irgendwie, wenn du das Spiel geschaut hattest, hattest du nie irgendwie das Gefühl, hier könnte irgendwas anbrennen oder für Turbine gäbe es was zu holen. Sondern du hattest immer das Gefühl, Bremen hat die volle Kontrolle über das Spiel. Jetzt hat Turbine ein, zwei Chancen gehabt, wo sie vielleicht hätten treffen können. Aber selbst dann habe ich mir gedacht, ich finde Werder so abgezockt, die machen das auch trotzdem. Und das finde ich, haben sie letztendlich auch gezeigt. Mühlhaus habe ich jetzt tatsächlich auch das erste Mal gesehen. Neuzugang vom HSV. Ich glaube, 21 Jahre. Also ich bin sehr gespannt, was von ihr noch kommt, weil sie eine, ja, ich finde, sie hat eine unheimliche körperliche Präsenz. Sie hat sehr viel Spielwitz und bin sehr gespannt, wo ihr Weg da quasi in den nächsten Jahren noch hinführt. Erwähnenswert fand ich noch, dass die Frau Lergemüller im Tor bei Turbine Potsdam stand. Ich weiß nicht, ob es das Bundesliga-Debüt war, aber sie kam auf jeden Fall für die Torhüterin vom ersten Spieltag in die Partie, die sich da verletzt hatte, glaube ich. Und sie hat eine echt ziemlich gute Leistung gezeigt. Also die hat tatsächlich auch Turbine noch vor dem einen oder anderen Tor Rückstand bewahrt. Das kann man, glaube ich, festhalten.
Ja, war das Debüt. Und Jule wollte noch was sagen.
Das war nicht mein Spiel, deswegen habe ich mich so verwirrt. Die Lergmüller, genau, die, ich fand die auch gut, wobei sie natürlich schon so einige Unsicherheiten hatte. Ich glaube, die ist jetzt das, genau, erste Spiel und im DFB-Pokal stand es aber auch schon zwischen den Pfosten. Lergmüller hat jetzt auch erwähnt, dass die mir gut gefallen hat. Wie gesagt, ich fand jetzt Bremen auch, ich fand die natürlich gegen Wolfsburg, waren sie richtig aufgetreten, jetzt fand ich sie auch und sie waren ja auch extrem spielbestimmt. Das teilweise war es ja auch so, dass man in der Potsdamer, also nur in der Potsdamer Hälfte gespielt hat über irgendwie einen sehr, sehr langen Zeitraum und das schien ja auch Potsdam in Ordnung zu finden gefühlt. Und die scheinen sich darauf jetzt zu verschränken, dass man möglichst wenig Tore bekommt. Ich hatte das Gefühl, bis zum Elfmeter, dass da gar kein Tor mehr fehlt. Also ich habe mich da schon vom geistigen Auge schon wieder so ein 0-0-Spiel gesehen. Und ich glaube persönlich auch, ohne Elfmeter wäre da kein Tor mehr gefallen. Ja gut, das Freistoßtor vielleicht, das war natürlich sehr gut gemacht, muss man ganz klar sagen. Von Larissa Mühlhaus, die haben ja schon gegen Wolfsburg sehr gut gefallen hat. Ich sage das ungern. Aber nein, es war echt, also Chapeau, ich finde, das hätte Werder auch letzte Woche gewinnen müssen. Von da an hat mir das gut, aber ich hatte das Gefühl, so richtig aus dem Spiel heraus schafft es Werder dann nicht so richtig was zu kreieren. Also die ganze Zeit, dass ich, also echt das einzige Mal, wo ich gedacht habe, war, als Lergenmüller irgendwie zum Seiten ausgerannt ist und da den Ball weggetreten hat irgendwie, da dachte ich, wenn das schief gegangen wäre. War so ein bisschen wild, fand ich. Deswegen, also ich fand auch beeindruckend, wie gut und wie lange das Potsdam tatsächlich dann durchgehalten hat, da diese, also so richtig viele Chancen hatte Werder nämlich, fand ich jetzt nicht in dem Spiel. Klar, so ein paar waren jetzt schon dabei, aber was man sagte, Mensch, die haben da jetzt irgendwie in einer Tour aus Tor geschossen und das Lergenmüller da jetzt gar nicht wusste, was sie machen soll. Irgendwie, das hatte man jetzt nicht. Also es waren viele so daneben oder mal irgendwie, keine Ahnung.
Viel auch geblockt. Die sie doch,
so. Ja, genau. Also ich fand, das hat Turbine Potsdam gut gemacht. Ich glaube, da können wir uns auch die Saison darauf einstellen, dass das deren Taktik ist, dass die einfach sich hinten reinstellen und hoffen, dass sie irgendwie doch mal nach vorne kommen, wie da beim Alu-Treffer kurz vor Schluss. Es hätte denen auch nicht geholfen, weil sie hätten zwei Tore machen müssen, aber ich glaube, das ist die Taktik und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch für einen Klassenerhalt reichen wird.
Sven?
Ja, genau. Jule, du hast mir vollkommen recht. Es waren jetzt nicht viele zwingende Chancen von Werder, aber aufgrund dessen, wie Werder das Spiel dominiert hat und wie variabel sie gespielt haben, war und diese Coolness, fand ich, die sie da hatten, war das eben genauso, wo ich mir dachte, ja, okay, es steht 0-0 und so weiter, aber sie werden das Tor irgendwann schießen. Und bei Turbine, muss ich sagen, hatte ich das Gefühl, dass sie mir tatsächlich im Spiel gegen Bayern zu Hause besser gefallen haben als in Bremen. Ich kann nicht sagen, ich kann es nicht festmachen, aber ich fand, dass sie nach vorne ein bisschen besser waren gegen Bayern. Ich fand, dass sie überhaupt grundsätzlich ein bisschen besser, ja, ein bisschen besser gestanden haben gegen Bayern und das gegen Bremen gar nicht so gut hinbekommen haben. Klar, haust du dich vielleicht gegen Bayern immer irgendwie ein bisschen mehr rein, I don't know. Aber so würde ich das sehen. Und wir haben ja noch den anderen Aufsteiger, über den wir dann reden werden, Jena. Und die habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Und weiß nicht, wenn ich das jetzt vergleiche, fand ich das zumindest von Jena beeindruckend, das schon mal vorwegzunehmen.
Ja, ich glaube, vielleicht ist es auch erklärbar mit den verschiedenen Spielphasen, was ihr beides gesagt habt, weil es gab ja quasi zwei Momente, also die offensive Spielphase von Potsdam, die müssen wir eigentlich rausnehmen. 7 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum, es waren am Ende wirklich nur eine Handvoll Schüsse und ja, da war ein sehr guter mit dabei, der von Limani, der kam noch ein Ballverlust von Afari im Mittelfeld, aber ansonsten war es offensiv ehrlicherweise fast gar nichts. Und das Anlaufen, das Pressing von Potsdam, das war so ein Klassiker, den man immer mal wieder sieht, wenn quasi Dreierkettenaufbau versus Zweierketten anlaufen. Und das hat ja Potsdam so im klassischen 4-4-2 gemacht. Das hat im tiefen Block auch gut funktioniert, da sage ich gleich noch was dazu. Aber im hohen Block hatte man da ein ganz großes Problem. Nämlich immer, wenn der Ball auf die linke Innenverteidigerin von Werder Bremen kam oder die linke Außenbahnspielerin, es war aber auf die Innenverteidigerin, weil die waren ja in Überzahl, dann musste die Flügelspielerin vorschieben. Und in der Zeit ist aber in ihrem Rücken dann ein Raum aufgegangen. Und weil das Kim Schneider einfach nicht im hohen Tempo gemacht hat, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht war das auch taktische Ansage, hat sich da Werder wirklich mit einer Coolness außenrum gespielt, wo, glaube ich, auch ein Teil der Coolness, die du diagnostiziert hast, herkommt, Sven. Also im Aufbau hatten sie keinen Stress. Sie hätten schon keinen Stress gehabt, weil sie in Überzahl haben. Und dann hat aber da auch Potsdam immer wieder den Weg aufgemacht, in der ersten Hälfte, zweite Hälfte viel, viel besser. Und die zweite Phase, die wir dann aber gesehen haben bei Potsdam, das war dann das tiefere Verteidigen und da fand ich gerade das Verteidigen im Strafraum wirklich gut. Also ja, man muss natürlich den Zweikampf vor dem Strafstoß da nennen, also laut Statistik hat Mia Schmid alle Zweikämpfe gewonnen, da würde ich angesichts des Strafstoßes sagen, naja, also einen ziehen wir ab. Meiner Meinung nach, aber ansonsten sehr, sehr viele geblockte Schüsse, sehr wenig sich auseinanderziehen lassen. Man hat zwar Larissa Mühlhaus, die hatte eine ganze Reihe von Abschlüssen, aber Sophie Weidauer, glaube ich, bei einem Schuss gehalten, die hat immer wieder probiert, aber da war immer schon eine Spielerin da, die ihr den Ball direkt abgenommen hat, die sie bedrängt hat, dann mussten sie wieder rausspielen auf dem Flügel und ich finde, das hat nämlich Turbine Potsdam sehr gut gemacht und ob das dann reicht für die erste Liga, ehrlich gesagt, hängt das doch wahrscheinlich damit zusammen, wie es in einigen wenigen Duellen dann läuft, ob man irgendwie ein Freakspiel mal gewinnt und dann hat man schon mal 3 wichtige Punkte. Es gibt ja nur den einen Absteiger diese Saison. Aber ich glaube, daher kommen dann auch so ein bisschen die unterschiedlichen Eindrücke von euch. Auf der einen Seite hat nämlich Potsdam viele Dinge gut gemacht, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Werder Bremen war auch der verdiente Sieger dieses Spiels.
Aber ich finde jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu der Saison, wo sie abgestiegen ist, hatte man ja gar das Gefühl, dass sie gar kein so richtig Konzept hatten und nicht so wirklich wussten, was sie machen sollten. Jedenfalls sehr lange. Und ich fand, hier hatten sie ja wirklich diese defensive Idee, die sie ja scheinbar schon in der zweiten Bundesliga hatten. Und die haben sie auch durchgezogen. Ne? Und ich fand, wie gesagt, da haben sie es da den Bremerinnen schon schwer gemacht. Und die Woche davor ja auch gegen Bayern. Ne? Also ich meine, das muss man auch mal schaffen, nur 2 Standardtore zu bekommen gegen die Bayern. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, wenn da irgendwie mal ab und zu die Null stehen bleibt, dann kriegt man halt auch Punkte zusammen. Vielleicht schießt man doch mal so ein Türchen irgendwie. So die alte defensive Schule, ne? Die stehen. Ich finde, das hat ja wie Duisburg damals, das hat ja auch lange Zeit irgendwie gut geklappt. Ne? Das ist zwar nicht schön, also ich bin ja sicher, das wird jetzt nicht schön anzusehen sein irgendwie, aber
es ist hilft. Auch Fußball. Sven?
Ja, noch ganz kurz ein Wort zu Turbine, weil du das gerade noch erwähnt hattest, Jule. Ich habe ja Turbine gesehen gegen die Amateure in der FC Bayern in der zweiten Frauenbundesliga und war da schon eigentlich, haben sie, glaube ich, auch relativ knapp gewonnen, 1-0 oder so, enttäuscht vom Spielerischen von Turbine und ich meine mich auch zu erinnern, dass dann auch eine Spielerin von Turbine hinterher gesprochen hat, die dann sagte, also war schon wirklich nicht so geil. Und die Amateurin, die zweite des FC Bayern, war schon relativ gut. Und auch Fans von Turbine haben gesagt, was ist, ja, aufsteigen geil, aber uns fehlen so ein bisschen die Mittel. Und eventuell ist das das, was sich etwas so ein bisschen jetzt dann durch die erste, durch die Saison jetzt ziehen wird bei Turbine. Und wie Max schon sagte, das Glück, wie auch immer, Glück in Anführungszeichen, wird vielleicht sein, dass am Ende nur einer absteigt.
Und dann will ich noch kurz zwei, drei Worte zu Werder Bremen sagen, dass das nicht untergeht. Also zum einen meine absolute Lieblingsstatistik dieses Spiels. Caro Siems hatte 21 Einwürfe. So viele habe ich selten gesehen. Zeigt aber auch, dass eben der rechte Flügel von Potsdam wirklich ganz gut verteidigt hat. Aber davon abgesehen, Michael Ulbrich hat, finde ich, ein tolles Spiel gemacht, hatte sehr, sehr viele Pässe ins Angriffsdrittel. 11 waren es am Ende. Defensiv absolut erhaben, aber da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, es war nicht so arg viel, was da verteidigt werden musste. Papai hat mir gefallen, die hat eine tolle Ballbehandlung in einzelnen Aktionen gehabt und genau das, was du, Sven, vorhin schon mal angedeutet hast, das möchte ich nochmal unterstreichen. Es war nicht der reine Flügelfokus, es ging auch immer mal wieder übers Zentrum und es ging vor allem, das hat mir in der letzten Saison ab einem gewissen Punkt wirklich gefehlt. Ich bilde mir ein, dass ab der Verletzung von Lina Hauseke dieses Element fast komplett gefehlt hat. Der Ballbesitz auf dem Flügel führt nicht direkt zu einer Flanke, sondern zu einem flachen Pass auf Höhe der Strafraumkante. So kannst du ja auch wieder ins Zentrum kommen und von da aus dann nochmal gucken, wie du in eine Schussposition kommst. Das wurde immer weniger in der letzten Saison und jetzt war es wieder da. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat nämlich auch zu einigen Problemen geführt und gerade eine Mahmut hat da auch einfach einige gute Aktionen gehabt. Ricarda Waldling ist dann immer sehr schlau nachgestoßen von der Sechserposition. Und im Pressing, das war relativ konventionell, fraubezogen, was Werder da gespielt hat, konnte man auch ganz gut machen, weil du hast ja quasi vier Offensive, die du rausschieben kannst, eine Sechserin plus noch die zwei Außenspielerinnen. Das heißt, du wärst übers Zentrum zu schlagen, aber dafür ist Werder zu gut und in dem Fall Turbine, dann kann man vielleicht auch nicht erwarten, dass die das ausspielen. Also ich fand, Werder hat auch ein gutes Spiel gemacht, wollte ich hier in aller Kürze noch versuchen herauszuarbeiten. Deswegen steht man ja auch auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Champions League muss jetzt anvisiert werden für Werder Bremen und dementsprechend müsste man auch die nächsten beiden Spiele gewinnen in Leipzig und dann zu Hause gegen den FC Bayern. Und für die Turbine aus Potsdam, die immerhin im DFB-Pokal weitergekommen ist, 2:0 bei Viktoria Berlin gewonnen, geht es jetzt dann weiter in zwei Heimspiele. Eintracht Frankfurt und dann RB Leipzig sind die nächsten beiden Gegner für Turbine Potsdam. Damit kommen wir zum Drittplatzierten aktuell und für sich genommen wäre das für Eintracht Frankfurt eine völlig okaye Platzierung. Vielleicht gibt es aber dann doch ein bisschen zu viel Misstöne, die jetzt passiert sind in den letzten Wochen. Also um euch kurz ins Bild zu hören, liebe Hörerinnen und Hörer, gerade weil wir ja keine Folge zum ersten Spieltag gemacht haben. Der Auftakt, der lief noch wunderbar, 2:0 gegen Jena zu Hause, dann allerdings in der Champions League gegen Sporting hat man verloren und damit ist man raus aus der Champions League. Dieser Qualifikationsmodus, er ist brutal und die Eintracht hat es in diesem Jahr erwischt. Man konnte Frustschießen betreiben im DFB-Pokal in Erfurt mit 10:0 gewonnen und jetzt kam dann aber ein Auswärtsspiel bei Leverkusen und das hatte es auch in sich. Am Anfang trifft Laura Freigang nach einer Flanke von rechts nur die Latte, aber in der 14. Minute passiert dann auf der anderen Seite des Spielfelds etwas. Über den rechten Flügel spielt sich Leverkusen über Hansen auf links. Lewis bekommt dann einen Steckpass, flankt flach auf Kehrer und die schiebt ein zum 1:0. Und nur 11 Minuten später, in der 25. Minute, schlägt Kramer einen Freistoß von der linken Seite nach innen auf Kögel. Wir alle erinnern uns, wie groß Kögel ist, also jetzt nicht gerade 2 Meter, aber mit einem Kopfball verlängert sie diese Freistoßflanke zum 2:0 ins lange Eck. Sie hatte viel zu viel Platz bei diesem Abschluss. Danach spielt die Eintracht zwar vereinzelt nach vorne, kommt aber kaum zu gefährlichen Abschlüssen bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte. Auf dem linken Flügel spielt die SGE in 2 vs. 2 aus mit einer Flanke von Dunst. Das hat sie vorher schon mal gemacht, macht sie auch generell sehr gerne, dass sie nach innen zieht und dann mit Schnitt auf den zweiten Pfosten die Flanke zieht. Und das klappt in diesem Fall perfekt. Reuteler läuft in den Ball, berührt ihn noch ganz leicht und es steht 1:2. In der zweiten Hälfte gibt es dann allerdings wieder einige gute Chancen für Leverkusen. Nico Anautis reagiert sehr früh und bringt Anyomi und Chiba und die haben einen Sahne-Einstieg. In der 58. Minute erzielen sie mit ihren ersten Aktionen den Ausgleich. Riesenspitze, den Ball aus so einer Pressing-Situation heraus zu Anyomi. Die geht super an Ostermeier vorbei und passt dann auf Chiba, die zum 2:2 trifft. Dann lag der Sieg auf der Straße, Leverkusen hatte einzelne Chancen, Laugerer Freigang noch zwei größere, beziehungsweise eine davon war dann Anyomi, da hätte vielleicht Freigang auch schon schießen können. Einmal verstolpert Anyomi diesen Querpass und einmal verpasst Laugerer Freigang ganz knapp einen Freistoß und so Jule bleibt's aber dann bei diesem 2:2 und einem Spiel, ja, man kann Gutes und Schlechtes herausziehen aus dieser Partie. Wie siehst du es denn, jetzt mal aus Sicht der SGE?
Also das war ein Spiel, was ich nur so halb gesehen habe.
Ach, entschuldige.
Es war andersrum, ich habe das davor gesehen. Aber ich habe es natürlich ein bisschen gesehen. Ja, ist natürlich ärgerlich für die SGE, aber andererseits auch wieder gut, dass man zurückgekommen ist gegen Leverkusen. Ist ja sowieso kein... Das ist ja auch nicht so einfach. Und aber ich finde, dass man generell... so ein bisschen müde auch gewirkt hat. So bin immer, wenn ich die... Und das, ich glaube, dass bei Frankfurt schon stark irgendwie so ein bisschen dieser Sommer, der da ein bisschen auch so in der Vorbereitung fehlt. Da waren ja viele mit bei Olympia, die haben natürlich großteils wieder nicht gespielt, aber waren ja trotzdem weg, ne? Also auch Josefie Wolter, die ja gar nicht auf dem Zettel irgendwie jemals stand, ist mitgefahren und so weiter, ist natürlich dann schon eine Umstellung, wenn man da auf einmal viele wichtige Leute hat. Und ich glaube, das trifft auch andere mit, aber ich hatte das Gefühl, insbesondere Frankfurt, dass da schon so ein bisschen mit reingespielt hat und jetzt mit Sicherheit natürlich auch das sehr, sehr frühe Ausscheiden gleich beim ersten Spiel in der Quali. Ich glaube, damit haben die jetzt auch nicht so gerechnet, aber das ist natürlich der Modus. Der ist, schön sagt es, knallhart, ne? Also da ist man dann raus. Wir kommen ja beim nächsten Spiel dazu, ich fürchte. Mhm. Ich habe das Befürchtung, dass es vielleicht auch nicht die einzigste deutsche Mannschaft treffen wird, aber
naja, immerhin wird der nächste Teilnehmer, über den wir sprechen, Wolfsburg, ja zwei Spiele dafür haben.
Das ja, hätte genau, vielleicht das ist das Glück, ne? Genau. Das ist in der Tat so, dass dadurch ein Spiel ist, wenn man immer so einen schlechten Tag hat, ist man sofort halt fürs ganze Turnier raus. Das nimmt einem mit Sicherheit dann auch so ein bisschen mit. Deswegen ich glaube schon, dass ich Frankfurt da finden wird, aber ich glaube, das kann auch so ein bisschen dauern, weil einmal diese fehlende Vorbereitung mit allen, die Leute, die mit waren, sind jetzt irgendwie müde, haben wieder keinen Sommer gehabt sozusagen und jetzt das frühe Ausscheiden, das glaube ich, sitzt schon zu. Auch nicht gegen den Top-Gegner irgendwie.
Sven, wie denkst du über das Spiel? Glas halb voll oder halb leer für die Eintracht?
Boah, schwierig. Schwierig deswegen, weil ich Leverkusen tatsächlich gar nicht so gut fand, muss ich sagen. Denn ich habe dann so gedacht, so nach den ersten Minuten, okay, was ist jetzt eigentlich der Plan von Leverkusen? Und genau in dem Moment, wo ich das dachte, fällt es einfach nur. Und ich so, okay, das war wahrscheinlich nicht nach Plan, aber ja, es steht 1-0 für Leverkusen und dann fehlt halt auch noch das 2-0. Und da war dann, fand ich, Leverkusen die Minuten vor der Halbzeit, also so ja 30 bis 45, fand ich Leverkusen viel zu passiv. Da hätten sie vielleicht viel, viel mehr machen können. Und Leverkusen war zumindest mit den zwei Toren relativ effektiv. Und die SGE war auch im Endeffekt relativ harmlos. Also ich fand das, was die SGE gemacht hat, im Aufbauspiel und nach vorne, sie haben es mal so versucht und mal so versucht, aber ich fand sie im Endeffekt im letzten Drittel, natürlich klar, also den Freistoß von Dunst, den Reusler dann reinhaut, fand ich die Eintracht grundsätzlich viel zu harmlos. Für das, was sie eigentlich was der Anspruch der Eintracht ist, nämlich mindestens Platz 3 und Champions League.
Aber war das nicht vielleicht auch eine Sache, die Leverkusen gut gemacht hat? Also ich ich kann verstehen, warum du sagst, was wollte Leverkusen eigentlich tun? Und das ist auch ungewohnt, dieses Team in einem 4-4-2 zu sehen, was wir eben so lange mit einer Dreierkette gesehen haben. Aber gegen den Ball hat man es doch wirklich ganz gut geschafft, das Zentrum dicht zu halten, dass da eben keine Laura Freigang, keine nachrückenden Spielerinnen aus den Halbräumen wirklich für Probleme sorgen können. Deswegen war die Eintracht auch oft auf den Flügeln und da ist der Eintracht wiederum sehr wenig eingefallen. Also war es nicht auch vielleicht so eine Kausalität?
Ja, aber hast du dann nicht auch gleichzeitig anderen Spielerinnen bei Leverkusen zum Beispiel das Potenzial genommen?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ja, das stimmt. Das kann man verargumentieren, finde ich. Ja.
Weil ich habe zum Beispiel, also Carolina Willems-Dateur fand ich gar nicht so gut auf Außen und die trat fast gar nicht in Erscheinung. Also im Gegensatz zu sonst, weil es ist eigentlich sonst auch eine gute durchschnittliche Bundesligaspielerin. Ob sie zu Bayern nochmal zurückkommt, ist ja nur ausgeliehen oder erneut ausgeliehen, werden wir sehen. Die fand ich zum Beispiel halt komplett untergegangen. Und man muss auch, was du schon sagtest im Spielfilm, ist einfach Laura Freigang, die in der 85. Minute alleine aufs Tor zuläuft. Warum spielt sie quer? Warum? Das Zentrum war dicht. Also du hattest Schieber drin, du hattest Anyomi drin, um den Elfer rum und sie spielt quer, statt dass sie einfach selber abzieht. Entweder haut sie ihn daneben oder sie haut ihn rein. Also das war halt dann quasi so, würde ich sagen, 50-50. Nichtsdestotrotz, um auch nochmal auf Anyomi und Schieber zu kommen, die ja beide gerade erst eine Minute im Spiel waren, eingewechselt wurden, und dann kriegt Anyomi den Ball auf Außen, setzt ihre Robustheit, Körperlichkeit ein, setzt sich gegen ihre Gegenspielerin durch und flankt das Ding halt einfach in die Mitte, wo Schieber steht und das Ding reinmacht. Also fand ich wahnsinnig geil von Anyomi gemacht, muss ich sagen.
Ja, war es auch. Und hat gleichzeitig aber auch was gezeigt, was vielleicht stellvertretend für dieses Spiel ist. Also weil Leverkusen lässt sich zu sehr in die Breite ziehen bei dieser Aktion. So wie übrigens später bei dem Alleingang von Frau Freigang auch. Da waren die Lücken sehr groß. Und gleichzeitig kam dieses in die Breite ziehen, aber begleitend mit einer Sache, die Leverkusen gut gemacht hat. Also vor diesem 2:2 pressen vier Leverkusener Spielerinnen Nadine Riesen. Und die spitzelt dann den Ball gerade noch zu Anyomi. Macht das gut. Der Passweg hätte auch nicht unbedingt auf sein müssen. Das ist eigentlich der eine Pass, den du verhindern musst, wenn du so presst. Aber eigentlich war die Aktion von Leverkusen gar nicht so schlecht und das haben sie ja auch mehrfach im Spiel wirklich gut gemacht. Die Eintracht musste irgendwann über den Flügel kommen und dann haben sie rausgeschoben. Und das geht halt im 4-4-2 auch ein bisschen koordinierter, als wenn du eben so weite Abstände für die Sechserinnen hast, die dann eben auf den Flügel raus müssen. Und dann aber war es eben ein 1-gegen-1, im Grunde sowohl in der Mitte bei Chiba als auch eben Ostermeier gegen Anyomi. Und das haben halt beides die Frankfurterinnen für sich gewonnen und Anyomi mit einer wirklich sehr tollen Bewegung gegen eine aber ansonsten ganz gute Selina Ostermeier. Also die hat mir bis dahin eigentlich gut gefallen. Und das ist dieses einerseits, andererseits, was in diesem Spiel drin steckt. Auch bei dem, was du gesagt hast, ich würde zustimmen, William Stott hier profitiert nicht unbedingt von dieser Situation. Ich auf dem Flügel, vor allem, weil Skinnes Hansen als Rechtsverteidigerin in der Viererkette nicht so viel nach vorne schieben kann, wie sie es eben konnte in der Fünferkette. Da war das ja einfach ein richtig schönes Pärchen auf der rechten Seite. Ich finde auch, dass Christine Kögel, je näher sie ins Zentrum kommt, eigentlich mehr ihre Wendigkeit und so weiter ausspielen kann. War jetzt nicht so, dass sie ein schlechtes Spiel gemacht hätte, aber du hast ja gesagt, beraubt der Stärken in Anführungszeichen durch System. Das kann man so sehen und ich bin auch sehr gespannt, ob das so weiter bleiben wird bei diesem 4-4-2. Es wäre ja auch mal ganz interessant zu erleben, dass Teams sich anpassen auf die jeweiligen Gegnerinnen, so wie es jetzt Leipzig vielleicht mit Bayern gemacht hat. Ich glaube nicht, dass Leipzig jetzt immer mit einer Dreierkette bzw. Fünferkette spielen wird.
Wobei man da tatsächlich schon sagen muss, weil du gerade Christine Kögel sagst, ich fand das unheimlich bemerkenswert, wie Kögel in die Zweikämpfe eingegangen ist, wie sie gearbeitet hat. Also das ist um deine Frage zu beantworten, 1,55 Meter ist das beachtlich und ich finde Kögel ohnehin eine absolut fantastische Spielerin. Das gilt auch noch für eine andere, die ebenfalls 1,55 ist. Aber darauf, Spoiler, kommen wir zum Ende der Sendung.
Sehr gut, da können jetzt alle schon mal überlegen, wer damit gemeint sein könnte. Also es war ein interessantes Spiel aus beiden Richtungen, wird man noch viel drüber reden können. Und was dieser eine Punkt für die jeweiligen Teams wert ist, das wissen wir eh erst in ein paar Monaten. Festzuhalten ist aber, den Saisonstart der Eintracht, den habe ich euch schon beschrieben. Es geht jetzt dann zu Potsdam und dann wird Eintracht Frankfurt zu Hause gegen den VfL Wolfsburg spielen. Und für Leverkusen sah der Start wie folgt aus. Man hat 3-2 in Freiburg gewonnen. Da hängt aber noch so ein kleiner Asterix dran an diesem 3-2, denn der SC hat Einspruch gegen dieses Spiel eingelegt. Es war eine Partie mit 3 Strafstößen. Meiner Meinung nach darf es einen davon niemals geben. Das ist der zum 2-2 von Freiburg. Und was aber definitiv nicht passieren sollte, war das, was dann beim 3-2 von Leverkusen passiert ist. Auch ein Strafstoß. Der wurde von Christian Kögel, wir haben über sie gerade erst gesprochen, über das Tor geschossen. Und weil aber Raffaella Borggräfe im Moment des Schusses mit beiden Beinen, die schon vor der Torlinie war, ließ die Schiedsrichterin Huck diesen Strafstoß wiederholen. Und das ist aber falsch. Das darf nur passieren, wenn die Torhüterin auch wirklich die Schützin irritiert hat durch dieses frühe Verlassen. Denn ansonsten hat ja dieses Verlassen nichts mit dem Drüberschießen zu tun. Gegen diese Tatsachenentscheidung hat sich der SC Freiburg ans DFB-Schiedsgericht gewandt und man mag es kaum glauben, aber es gibt noch kein Urteil dazu. Also ist zwar jetzt schon 2 Wochen her und hat ja auch irgendwie eine Bedeutung, aber wahrscheinlich müssen sie noch irgendwie rausklambüsern, warum das jetzt dann doch die richtige Entscheidung der Schiedsrichterin war, denn alles in allem ist es dann doch sehr unangenehm und tut einem ja auch leid für SchiedsrichterInnen gespannt, aber es war halt klar falsch. So muss man sagen. Vielleicht kommt mit dazu, dass Freiburg selbst einen Strafstoß wiederholen durfte, der nämlich zum 1-0. Da war allerdings alles korrekt, denn da hat Repol den Ball gehalten, aber stand eben zu weit vor der Linie. Also da gibt es noch kein Urteil zu. Das war das 3-2 von Leverkusen zum Auftakt. Dann hat man beim KSC im DFB-Pokal gewonnen. Und jetzt eben dieses 2-2 und dann geht es als nächstes nach Essen. Das ist das nächste Spiel von Leverkusen und ich bin sehr gespannt, was bei dieser Freiburg-Nummer rauskommt, denn so in dieser Art, also ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern, das schon mal so erlebt zu haben. So erlebt haben wir auch schon lange nicht mehr das Spiel zwischen Jena und Wolfsburg, wie es an diesem Spieltag zu spielen war, denn es war viel, viel knapper, als es vielleicht von den meisten antizipiert wurde. Es gibt wenige große Chancen und dann muss der VfL Wolfsburg auch noch Verletzungen hinnehmen. Jule Brandt muss in der ersten Hälfte angeschlagen raus. Zumindest vermute ich, dass es mit ihrer Kopfverletzung zu tun hat, dass sie raus musste. Da ist jetzt zumindest zu hoffen, dass das nichts Schwerwiegenderes sein müsste. Es gab eine große Chance für Svenja Huth. Aber ansonsten spielt sich der VfL in einem System mit Dreierkette zwar viel Ballbesitz heraus, aber wenige große Chancen. Es gibt viele, viele kleine Chancen. In der zweiten Hälfte allerdings ist das dann besser. Unter anderem köpft Minge nach einer Ecke an dem Pfosten, aber es dauert bis zur 67. Minute, bis das einzige Tor dieses Spiels fällt. Und das ist aber dafür ein wunderschönes. Heuschkel klärt eine Flanke von Wilms zur Ecke. Die schlägt Wilms dann super auf Alex Popp an ersten Pfosten und die trifft wirklich wunderschön mit der Hacke zum 1-0. Das Tor fällt auch in einer Phase, in der Jena nicht mehr so aktiv im Spiel gegen den Ball war und dementsprechend passt es zu diesem Tor und zum Spielverlauf, dass da Alex Popp einfach schneller ist als ihre Gegenspielerin. Aber wenn ihr Highlights gucken könnt, dann schaut euch dieses Spiel nochmal an. Es war ein sehr schönes Tor, das da erzielt wurde. Dann gibt es allerdings die nächste Auswechslung durch Verletzung, nämlich die für Brandt gerade erst eingewechselte Papp muss dann raus und das sah tatsächlich auch nicht so gut aus, diese Verletzung. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist, wie es aussah. Es gab dann einige Chancen noch für Wolfsburg. Behrenstein vergibt aus kurzer Distanz. Hagel trifft nur die Latte. Blomqvist scheitert an Janning, aber am Ende, Jule, ist es ein 1-0 für den VfL. Und ich glaube, vorhin schon herausgehört zu haben, dass du relativ kritisch auf dieses Spiel blickst.
Ja, das war jetzt nicht so schön anzugucken, muss man ja ganz klar sagen. Also ich glaube, viele hatten sich was anderes vorgestellt, gerade gegen Jena, und es war da nicht so. Also einmal hat natürlich Jena sehr gut gemacht, das darf man jetzt nicht vergessen. Die haben da sehr gut verteidigt, sehr leidenschaftlich. Aber also da Wolfsburg fand ich schon sehr ideenlos irgendwie. Man hatte das Gefühl, da kommt nichts irgendwie zu. Also ich hatte immer die Hoffnung, irgendwie da fehlt noch so ein blödes Tor. War ein sehr schönes Tor, aber es war dann in der Tat nur eins. Im Nachhinein war man sogar überrascht, dass ein Tor gefallen ist. Also ich glaube, die hätten noch eine Stunde weiterspielen können, da wäre nicht das 2-0 gefallen, also eher der Ausgleich.
Ehrlich?
Okay, ja, ich hatte das schon, fertig. Obwohl die so gute Chancen hatten, hatte ich irgendwann das Gefühl, das ist so mein Gefühl, ich bin ja mal negativ, aber irgendwann dachte ich so wie ich bei den Bayern dachte, auf jeden Fall kommen da noch Tore und die spielen da schon so souverän, hatte ich bei den Wolfsburgern das Gefühl, also irgendwie wird das jetzt gar nichts. Gut, 1-0, wir sind zufrieden. 3 Punkte. Abgehakt. Aber man hat sich schon sehr schwer getan gegen Jena, ne? Also Jena ist der Abschiedskandidat Nummer 1 irgendwie. Das war jetzt nicht so erfreulich, zumal das letzte Spiel ist ja auch nur 3-3 ausgegangen, weil man so ein irreguläres Torbuch aus meiner Sicht jetzt bekommen hat. Also da hat man sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert. Und ich sehe das persönlich so, dass das jetzt schon, dass es nicht so in die richtige Richtung geht, ganz klar. Ne? Also man ist jetzt nicht so besonders gut gestartet, man hat ja den Supercup auch verloren. Gut, das ist jetzt kein wichtiges Spiel, ne? Aber es, also mich macht das jetzt nicht sehr hoffnungsvoll als Wolfsburg-Fan. Klar, glaube ich, dass man irgendwie noch so wie immer irgendwie den zweiten Platz bekommt, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist leider in dieser Liga, ich würde sagen, leider in dieser Liga so, dass das irgendwie trotzdem dafür reichen wird wahrscheinlich. Aber also die Quali, das kann ich mir schon schwer vorstellen, bei der aktuellen Leistung. Wenn man hinten wackelig aussieht und vorne nicht trifft, wie soll man da weiterkommen? Ganz klar. Und
also Florenz ist der Gegner für alle Hörer.
Genau, Florenz ist der Gegner.
Okay.
Ich kann jetzt wenig zu Florenz sagen, deswegen muss ich sagen, ist das auch so ein bisschen Überraschung, aber ich bin da, also ich bin da jetzt nicht voller Vorfreude, vielleicht überraschen sie mich, aber ja, der Abschied von Puyol natürlich ist, man merkt schon, wehgetan. Ich finde, Linette Behrenstein kann sie jetzt nicht ersetzen, also war klar, dass sie nicht ersetzen kann, also mir fehlt so ein bisschen die Vorstellung, wie das jetzt toller, besser werden wird. Vielleicht überrascht man mich ja. Es war ein bisschen ideenlos einfach. Ne? Also, du hast ja schon gesagt, die großen Chancen konnte man nicht verirren. Das waren dann einmal dieser Schuss von Hut, aber und natürlich später nochmal so im Verlauf des Spiels. Aber also, Wolfsburg-Fans mögen mir da. Und ich muss es leider ansprechen: ist ja denn. Aktuelle Trainer, auch wieder der neue Trainer, und ich glaube schon, dass viele.
Also Tommy Stroth hat seinen Vertrag jetzt doch verlängert, nachdem er ja eigentlich gesagt hat, er möchte nach dieser Saison den Verein verlassen.
Erstmal finde ich das schräg, wenn man im Mai sagt, man möchte neue Herausforderungen suchen und dann irgendwie nach so zwei schlechten.
Er hat es ja halt gefunden.
Ja.
Es ist ja auch eine Herausforderung, diesen VfL wieder zu einer richtig gut geölten Maschine zu machen. Aber doch.
Ja. Ich glaube, der meinte das mit der Herausforderung schon anders. Dann hätte er auch, keine Ahnung, zum Absteiger gehen können und sagen können, der mache ich eine Spitzenmannschaft. Ich glaube persönlich, ich finde, Tommy Stroth ist schon ein guter Trainer, aber ich hätte das Gefühl gehabt, so sowohl für ihn und auch die Mannschaft wäre jetzt so ein Reset mal vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Also weiß ich nicht. Also vielleicht täusche ich mich jetzt auch total, ne? Aber manchmal ist es ja auch so, dass das dann doch nicht mehr so zusammenpasst und dass man vielleicht mal was anderes ausprobieren muss. Und na gut, Tommy Stroh denkt jetzt das, oder
ich meine,
das wird jetzt toll.
Es geht letztlich, ich wollte auf den Punkt noch später kommen, aber dann ziehe ich es jetzt vor. Tommy Stroth hat eben seinen Vertrag verlängert, wurde mit einem, wie ich finde, relativ cringigen Video bekannt gegeben, aber man kann spekulieren, dass die Spielerinnen, die da ins Büro kommen und wirklich mit tollen schauspielerischen Fähigkeiten fragen, was er denn dann eigentlich im Sommer macht, vielleicht ist das sogar schon eine Andeutung auf mögliche Vertragsverlängerung. Zumindest fand ich es interessant, welche Spielerinnen da standen. Aber was hat er denn gesagt, warum er jetzt den Vertrag verlängert hat? Unter anderem, Zitat, Sebastian Rudolph und Peter Christiansen, also die sportlich Verantwortlichen auf VfL Wolfsburg-Seite, haben konkrete Vorstellungen davon, welche Maßnahmen es braucht, um den Frauenfußball beim VfL in eine erfolgreiche Zukunft zu führen und international wie national auf hohem Niveau wettbewerbsfähig zu bleiben. Er habe eine große Wertschätzung für seine Arbeit erfahren. Und für mich klingt das so, als ob Tommy Stroth beobachtet hätte, hier geht es nicht voran, infrastrukturell, da hat Alex Popp schon mal im April gesagt, es ist irgendwie ungünstig, dass wir uns Plätze teilen müssen und dass der Platz einsehbar ist und alle Gegner quasi unser Geheimtraining, das dann kein Geheimtraining ist, beobachten könnten, als auch personell bzw. finanziell dann, das eine hängt mit dem anderen zusammen, glaube ich, hat Tommy Stroth eine Stagnation, wenn nicht sogar eine Verschlechterung empfunden. Ich würde sogar sagen, haben wir ja in der Saisonvorschau auch besprochen, es ist eine Verschlechterung, weil Nepaio im Grunde kaum zu ersetzen ist. Und das ist ja jetzt schleichend über die Jahre immer wieder passiert, dass man sehr gute Spielerinnen abgegeben hat, die man nicht adäquat ersetzen konnte. Es scheint mir so eine Andeutung auf einen Kurswechsel zu sein. Ansonsten ergibt es keinen Sinn, warum Tommy Stroth bleibt. Ich verstehe aber total, was du sagst. Bei allem, was man an Tommy Stroth sicherlich auch loben muss, wird man das Gefühl nicht los, dass der VfL jetzt mal einen Impuls bräuchte, so wie ihn sich der FC Bayern mit Alex Strauß auch geholt hat.
Genau, einfach nur, also ich glaube, wie gesagt, das ist gar nicht jetzt, er ist jetzt nicht schlecht, aber wie gesagt, es ist so eine neue Idee einfach, mal so irgendwie sowas Frisches, ne? Weil man kann ja jetzt auch nicht das komplette Personal austauschen, das ist richtig. Man hat irgendwie sukzessive in den letzten Jahren eine sehr wichtige Spielerin abgegeben, die erfahren worden, und hat gute junge Spielerin bekommen, ne? Irgendwie, wo man nicht weiß, was wird das, funktioniert das bei manchen mehr, bei manchen weniger und so weiter. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich das nicht immer eins zu eins ersetzen kann, immer so ein bisschen abbauen. Bayern hat ja gefühlt das Gegenteil gemacht, ne? Die haben im Prinzip Schwachstellen irgendwie durch sehr, sehr, sehr gute Spielerinnen ersetzen können, sozusagen. Und ob Wolfsburg jetzt so ich meine, scheinbar möchte man den Turnaround, das wäre ja gut, ne? Also würde mich jetzt freuen, weiß nicht, wie das zustande kommen soll. ich kann auch nicht beurteilen, ob die Spielerinnen da jetzt total dahinter stehen. Ich schätze mal, dass dem so ist. Manchmal ist das ja so, dass man da irgendwie am Trainer und an dem Ganzen sehr hängt und dass man sagt, okay, also weil der vorher für Wolfsburg wollte ja gerne mit schon im Mai unbedingt mit Tommy Stroth verlängert von da an. Aber in dem Moment, wo die, ne, nicht so gut spielen und dann diese nächsten Spiele, dann hätte man denken, okay, naja.
Ich habe da gleich noch einen Punkt zu, aber ich will jetzt unbedingt Sven die Möglichkeit geben, hier endlich mal reinzugrätschen.
Ja, danke. Also ich fand das Ganze, danke Jule, dass du das auch gesagt hast mit Tommy Stroth, weil es wäre meine Frage gewesen, wie du die Rolle rückwärts von Tommy Stroth siehst. Und ich glaube, so weit, wie ich das wahrgenommen habe, ist das Lager bei den Wolfsburg-Fans auch so ein bisschen geteilt, die halt von Tommy Stroth als Trainer nicht mehr so viel halten, beziehungsweise aber sich eben auch gerne etwas frischeren und anderen Wind wünschen würden, wie du es angesprochen hast mit Alex Strauß bei Bayern. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch dem VfL Wolfsburg, meine persönliche Meinung, dem VfL Wolfsburg gut tun würde. 14 auslaufende Verträge für die kommende Saison. Und wir reden darüber, dass auch eine Alexander Popp, eine Svenja Huth, Marina Hegering nicht mehr die Jüngsten werden. Und ich weiß auch nicht, weil du Linette Bernstein angesprochen hast, die ich ja auch noch aus ihrer Zeit in München kenne. Ich weiß nicht, ob Linette Bernstein der richtige Move war für Wolfsburg. Aufgrund der, also wenn wir von der Liga ausgehen, ich rede jetzt nicht von Champions League, sondern nur, wenn wir auf die Liga schauen. Weil ich glaube, dass Bernstein dafür der komplett falsche Typ ist, den Wolfsburg geholt hat. Und die ersten zwei Spiele haben, glaube ich, auch so ein bisschen, und Supercup kommt noch dazu, den Supercup habe ich gesehen, das ist nicht Bernstein ihr Spiel, glaube ich. Dieses Offensive, dass du die ganze Zeit 90 Minuten eigentlich in der Regel in der Liga dominierst, dass du vorne drin bist, und Bernstein hat in München unter Jens Scheuer gespielt, und Scheuer hat auch einen komplett anderen Ball spielen lassen als Stroth. Das heißt, du kannst, und das siehst du auch teilweise in der niederländischen Nationalmannschaft, du kannst Bernstein schicken, ja, so wie du auch Payot schicken konntest. Aber Payot war gleichzeitig eine Strafraumspielerin. das hast du bei Bernstein meiner Meinung nach nicht. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass Bernstein so über den Zenit drüber ist. Da kann ich nicht beurteilen, wie sie in Turin war, außer wenn sie in der Champions League gespielt hat. Aber selbst da hat sie mich eigentlich nicht überzeugt. Und auch Nationalmannschaft 2022 bei der EM in England, wo ich war, wo ich sie gesehen habe, da war sie ja auch schon weg von Bayern, hat sie mich nicht überzeugt. Und deswegen weiß ich nicht, ob nicht vielleicht ein anderer Move für so eine Stürmerin vorne drin für Wolfsburg der bessere gewesen wäre. Und wie gesagt, 14 auslaufende Verträge, das wird eine richtig, richtig, richtig fette Arbeit für Wolfsburg, beziehungsweise für Ralf Kellermann, da etwas Neues aufzubauen. Und ich sehe, sorry, Max, weißt du, was Wolfsburg sagt, lass uns nicht darüber reden. Ich sehe Wolfsburg tatsächlich diese Saison nicht zwangsläufig als Nummer 2 hinter Bayern. Auch das Spiel in Jena, Jule, du hast es angesprochen, man muss wirklich mal eine Lanze brechen für Jena. Also die erste Halbzeit von Jena war so irrsinnig gut in der Defensive. Ich rede nicht über den Angriff, da war ja nichts. Aber wie sie verschoben haben, mit welcher Disziplin, mit welcher Aggressivität sie Wolfsburg einfach den Raum genommen haben, fand ich extrem bemerkenswert. Und du hattest dann auch so ein bisschen das Gefühl, du hättest auch sagen können, Mitte der zweiten Halbzeit, wir machen jetzt auf, wir gehen, versuchen vielleicht jetzt noch ein Tor zu schießen. Nein, du hattest das Gefühl, die letzten 5 Minuten machen wir vielleicht ein bisschen auf, gehen nach vorne, weil ob 1-0 oder 2-0 ist dann auch egal. Aber wir fangen uns keine 10 Tore gegen Wolfsburg. Und eventuell ist das die Strategie von Jena in der ersten Frauen-Bundesliga jetzt in der Saison gegen stärkere Mannschaften. Wir setzen auf diese kompakte Verteidigung, ja, und schauen, dass wir so wenig Gegentore wie möglich kassieren, weil das uns am Ende eventuell die Tordifferenz, Arsch rettet. Im Gegensatz zu Turbine, die immer noch etwas, sag ich mal, vielleicht doch noch ein bisschen den Ansatz haben, sondern wir wollen auch ein bisschen mitspielen. Aber ich habe auch das erste Spiel von Jena nicht gesehen, gegen Frankfurt, was sie ja auch nur knapp mit 0-1 verloren haben. Deswegen habe ich da keinen Vergleich. Also ich kann nicht sagen, inwieweit das Spiel vom ersten Spieltag jetzt eine Doublette war für gegen Wolfsburg, ob jetzt Frankfurt ähnlich gespielt hat wie Wolfsburg, also ob sich Frankfurt ähnlich schwer getan hat wie Wolfsburg. Aber auf jeden Fall fand ich es bemerkenswert, wie Jena gespielt hat, und ich bin gespannt, was Jena noch in der Offensive leisten kann.
Ich melde mich jetzt doppelt, weil ich möchte hier unbedingt einhaken. Dann darfst du wieder, sorry, Jule. Weil ich finde das sehr interessant, über Jena zu sprechen. Was hat Jena gemacht? Jena hat im 4-1-4-1 gegen den Ball gespielt und ganz oft, das war aber so eng, dass es ganz oft eigentlich ein 4-5-1 war. Und was Jena damit möglich war, war etwas auszunutzen, was eine Stärke von Wolfsburg in diesem Spiel hätte sein können und auch in diesem System. Nämlich, Wolfsburg hat unheimlich viele Spielerinnen, die ins Zentrum hineinziehen. Also Alex Popp, die steht auf dem Spielberichtsbogen hier als Rechtsaußen. Wahnsinnig. Also weigere ich mich, das anzuerkennen. Die war Achterin, Zehnerin, Sechserin, was sie halt immer macht, aber alles halbwegs im Zentrum. Svenja Huth, die ist manchmal auf die Außen, aber auch sehr, sehr gerne im Halbraum. Lena Lattwein, wahnsinnig oft, weil sie ja auch oft tief in der gegnerischen Hälfte waren, konnte man das machen. Hinten sichern die Innenverteidigerin ab, Janina Minge noch dazu quasi, Sarah Linder, Jinge, Minge und Hegering, das war die Dreierreihe. Deswegen konnte Lena Lattwein auch schön nach vorne schieben, Minge konnte das auffangen zentral. Also sehr, sehr viele Spiele im Zentrum, Spielerinnen im Zentrum, Entschuldigung. Und da war Jena allerdings auch sehr, sehr spielerinnenstark und war dann auch sehr gut im Verteidigen. Und auf den Flügeln hatte Wolfsburg dann Platz, weil sehr häufig sich die Außenspielerinnen von Jena dann eben auch haben reinziehen lassen. Das hat zu einer Fülle an Flanken geführt. Also bei FBref gibt mir hier 56 Flanken. Ich muss das gleich noch mit einem zweiten Statistikanbieter checken. Das klingt sehr viel, aber es waren auf jeden Fall eine Menge Flanken. Und da muss ich aber auch sagen, das hat Jena gut gemacht, aber Wolfsburg hätte daraus seine Chancen haben können. Und ich bin da auch nicht ganz so pessimistisch. Ich verstehe alle Punkte, die ihr habt, und ich finde die auch richtig. Und ich habe ja auch meine Meinung zu Wolfsburg in der Saisonvorschau gesagt. Aber Jule, ich möchte die Hoffnung geben. Wolfsburg dieses System, ich weiß nicht, ob ich ein Freund davon bin, noch jemand nach hinten zu ziehen. Vielleicht war das aber auch schon mit Blick auf die Fiorentina, dass man sagt, da wollen wir lieber mit drei verteidigen, weil wir dann nicht so häufig erwischt werden in den direkten Duellen. Und dann fände ich das völlig okay. Gegen Jena hätte es das meiner Meinung nach nicht gebraucht, dass man da quasi eine Spielerin mehr oder weniger zurückzieht. Aber dieses Spielen im Zentrum, das kann Wolfsburg immer noch so gut. Und du hast mit Hut, Pop, Lattwein, hast du echte Ballerinnen da drin, die auch so ekelhaft zu bespielen sind. Alex Pop wieder, wie sie gefoult hat und sich danach geärgert hat, dass das Foul auch als Foul erkannt wurde von der Schiedsrichterin. Aber genau das brauchst du in ganz vielen Spielen und vor allem in der Champions League. Und dann gibt's halt noch vorne eine Reihe von Spielerinnen, die müssen noch ein bisschen so auf Wolfsburg-Level ankommen, also Vivien Endemann zum Beispiel. Oder sie müssen in ihrer Form bleiben, die sie eigentlich hatten. Jule Brandt, ich glaube, das war ein großer Verlust, dass halt Jule Brandt ausgewechselt werden musste, verletzt. Und man hat das Problem, dass die Außenspielerin, wenn sie den Ball haben, sehr isoliert sind. Die haben keine Passoptionen mehr. Also es gibt noch Probleme, aber das Grundgerüst ist schon immer noch stark und das kann auch wirklich funktionieren. Weil alles, was ihr sagt, ist richtig, aber man hat ja auch zum Beispiel noch Alternativen im Kader. Es muss ja nicht Bärenstein als Spitze vorne drin spielen. Sie tut es aktuell. Ich finde das auch interessant, dass sie das ganze Spiel übergetan hat. Aber du hättest ja noch eine Fennerkeimer zum Beispiel. Und du hast ja auch Spielerinnen, die wir noch gar nicht so oft gesehen haben. Ariane Arias und so weiter und so fort. Da wissen wir jetzt natürlich nicht, wie gut sie sind. Sehr schade, dass Luca Papp sich verletzt hat. Die, fand ich, hatte auch so einzelne Momente, die echt gut waren. Hat dir das genügend Hoffnung gemacht, Jule?
Also im Echtsinn ein bisschen, ja. Vielleicht. Man kann ja auch mal nicht so. Also man, Jena hat sehr gut gemacht und die wollten das, glaube ich, auch so, dass sie halt möglichst mit wenig Toren da rauskommen. Und das muss man auch mal anerkennen. Vielleicht ist man ja gegen die Florentinerin etwas glücklicher oder kreativer oder so. Und du hast natürlich recht. Da sind immer noch einige sehr gute Spielerinnen und ja, ich bin, also wir müssen ja so annehmen, ich, wie gesagt, ich finde, der Einstand war jetzt nicht so sehr geglückt in dieser Saison. Ja,
klar.
Da hatte man sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr versprochen, auch vielleicht, ich glaube, das, was ich jetzt für Frankfurt gesagt habe, trifft natürlich auch insbesondere auf Wolfsburg zu. Ich glaube, da sind viele auch ein bisschen müde von den vielen Sommern, die man jetzt hatte, schon, wo man irgendwelche Turniere spielte und irgendwelche auch die Nations League und so weiter, die Quali an sich und die EM, ne, das, ich glaube, das zehrt schon ein bisschen an Kräften, kann ich mir vorstellen. Und also ich glaube, Wolfsburg braucht halt so einen Umbruch. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Jetzt halt mit Tommy Stroh, das ist, vielleicht überrascht er uns ja. Ich fand zum Beispiel die erste Saison von Tommy Stroh wirklich gut. Mhm. Da hat er zum Beispiel auch viele Verletzte gehabt und hat da wirklich das Beste draus gemacht, ganz klar. Also als Pajor ausgefallen war, sehr lange, und Pop. Das hat er damals sehr, sehr gut gelöst, fand ich. Und vielleicht gelingt es ja nochmal einfach, dass er sich dann vielleicht doch wieder auf andere fokussiert, die nicht so im Rampenlicht stehen.
Und das ist auch so ein bisschen eine Timing-Frage. Also bei diesen vielen Flanken, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, also SofaScore, wobei ich glaube, es ist beides ob da. Aber also 56 Flanken waren es wohl wirklich, 18 davon sind angekommen. Aber Wolfsburg hatte 50 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Wolfsburg hatte 34 Schüsse. Ja, also ich stehe schon zu dem, wie ich selber formuliert habe. Die großen Chancen waren nicht mit dabei. Aber vor allem in der zweiten Hälfte, als es Jena nicht mehr geschafft hat, so aktiv gegen den Ball zu sein, mal so ein bisschen passiver geworden ist, wurde Wolfsburg stärker und stärker. Und dieses Spiel wird immer gewonnen und es wird vielleicht auch in vielen Szenarien mit 2:0 gewonnen. Und jetzt haben wir halt das 1:0-Szenario gesehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Wolfsburg ins Rollen kommt, wenn sie sich auch an dieses System gewöhnen, was halt ist schon eine Veränderung, wie Wolfsburg gespielt hat, finde ich.
Also. Ja, wir werden sehen. Also ich bin sehr gespannt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass man weiterkommt in der Champions League, aber also man steckt ja nicht drin. Die anderen wollen das ja auch.
Das Schlimme ist ja, dass man wirklich, das Schlimme ist ja auch tatsächlich, dass man Fiorentina überhaupt nicht einschätzen kann. Ja. Also ich meine, okay, man kennt Juve aus der Champions League, ja, man kennt die Roma aus der Champions League, aber die Fiorentina, sagst du halt so, ja, was erwarten wir? Okay, Tommy Stroh erwartet offensichtlich typisch italienischen Fußball. Aber den hätte ich von der Roma auch erwartet und das würde ich jetzt auch gar nicht so auf die Roma zuschieben zum Beispiel. Also von daher.
Ja, aber ich finde, gegen die Roma zum Beispiel haben die sich ja auch schwer getan und ich meine, gegen Juventus Turin doch viel mehr.
Wir werden es beobachten.
Aber wir werden sehen,
direkt,
ne?
Jetzt. Es geht auswärts gegen Florenz für Wolfsburg. Dann spielt man zu Hause gegen Köln und dann kommt das Rückspiel gegen die Fiorentina. Und dann sind wir mal sehr gespannt. Also der VfL, er wird Thema bleiben im Rasenfunk, da bin ich mir ganz sicher. Und es ist ja aber auch interessant, hier mal ja jemanden dabei zuzusehen, wie man eben versucht, so eine Umbruchssituation zu gestalten. Und zwar nicht nur, zumindest bis jetzt, indem man Gelb drauf wirft, sondern sie haben einen anderen Weg gewählt. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Genauso wie wir sehen werden, wie es weitergeht für Jena. Am ersten Spieltag 0:2 bei Eintracht Frankfurt verloren. Im DFB-Pokal gegen Meppen im Elfmeterschießen weitergekommen. Jetzt diese knappe Niederlage. Das heißt, Jena hat zwar noch keinen Punkt, aber ein Torverhältnis von 0:3. Es geht jetzt dann zum SC Freiburg für Jena. Und das ist auch schon das Stichwort für unser nächstes Spiel, über das wir sprechen wollen. Hoffenheim gegen den SC Freiburg. Und hier muss ich jetzt ein weiteres I got another confession to make, aber nicht so wie Dave Grohl, zum Glück. Ich muss zugeben, hier hat sich wieder ein Termin reingeschoben. Es war Elternabend im Gymnasium und es war nicht möglich für mich, die zweite Hälfte dieses Spiels zu sehen, aber nur für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und für Jule und für Sven, bin ich unmittelbar, wirklich unmittelbar vor der Wahl der Klassenelternsprecherinnen und Sprecher rausgegangen. Das heißt, ich sah aus wie das größte Arschloch, dass ich mich davor drücke. Aber ich musste dann einfach nach Hause, damit die Sendung hier nicht zu spät anfängt. Aber
nein, Max, du hast alles richtig gemacht.
Wahrscheinlich, wirklich. Ich habe mich ja schon oft genug zu so Sachen aufgestellt. Aber deswegen kann ich euch jetzt zum ersten Hälfte noch ein Spielfilm geben und dann müssen aber die anderen beiden übernehmen. Ich kenne dann nur noch die Daten. Also in der Anfangsphase muss Borgreffe noch zweimal retten gegen Mimeti und Corley pariert sie sehr gut. Dann kommt Steuerwald auf der anderen Seite des Feldes in der 19. Minute an eine Ecke und schießt aus kurzer Distanz Volley ein. Der SC führt damit 1:0, aber schon zwei Minuten später ist diese Führung passé. Kaut dribbelt bis in den Strafraum, an den Strafraum. Sie legt auf Kössler, die wiederum Dongus mitnimmt und deren Steckpass trifft oder findet Mimeti und die trifft dann, veredelt diese wirklich schöne Kombination zum 1:1. Kaut scheitert später nochmal an Borggräfe und dann ist Halbzeit. Max radelt in die Schule und hört sich an, wie das jetzt alles mit dem Ganztag so läuft. Und in diesem Spiel passiert aber so einiges. Ich sehe ein Tor von Tessa Blumenberg in der 64. Minute. Freiburg führt wieder mit 2:1. Ich sehe ein Tor von Martinez, Shakira Martinez, in der 88. Minute zum 3:1. Und ich sehe wieder ein sehr, sehr schnelles Gegentor direkt nach einem Treffer. Nämlich Steuerwald mit einem Eigentor zum 2:3 aus Sicht der TSG. Aber weitere Tore sind nicht gefallen. Das heißt, Freiburg gelingt der Upset, wie man hier auf Englisch sagen würde. Der Außenseiter setzt sich durch. 3:2 gewinnt der SC. Ich weiß nicht, wer von euch beiden jetzt die Möglichkeit hatte, dann dieses Spiel zu sehen. Spring einfach rein, wer mag. War es denn ein verdientes Ende?
Also ich habe ab Minute 23 geschaut.
Ich habe das ganze Spiel geschaut, aber möchte
es nicht. Ach, fantastisch, ihr zwei. Ja, dann lehne ich mich jetzt einfach zurück.
Du hast auch wirklich was verpasst, finde ich, muss ich sagen.
Ja, was habe ich denn verpasst, Jule?
Ich fand ein sehr offensives Spiel von beiden Seiten. Also die Hoffenheimerin haben die ersten 10 Minuten stark angefangen und dann hat aber Freiburg mal wieder, also mir übernommen, hat immer richtig gute Szenen gehabt. Ich finde ja dafür, dass Freiburg ja von vielen irgendwie auch nicht so gut eingeschätzt wird, haben sie es wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht. Denn ja halt dieses, hast du ja schon gesagt, das Tor von Samantha Steuerwald und dann direkt das von Erlan Mimeti. Und dann ging es, ich fand, munter weiter. Also beide Seiten hatten wirklich gute Chancen, haben sich da reingekämpft. Geht natürlich dann auch oftmals vorbei und so. Das Tor von Blumenberg, ich weiß gar nicht, wie sie das bekommen hat, den Ball, aber auf jeden Fall stand sie sehr, sehr frei und wurde dann irgendwie auch nicht so richtig angegriffen, hätte ich jetzt fast. Also war jetzt nicht so der Leuchtpunkt der Defensive von Hoffenheim. Hm. Stand links und schoss dann rein. Relativ ungedrängt. Genau, da war man schon so, yeah. Dann ging es munter weiter. Ich fand jetzt persönlich Freiburg ein Tucken besser, aber jetzt auch nicht viel. Also unentschieden wäre auch in Ordnung gewesen aus meiner Sicht. Aber Freiburg hat da viel investiert, fand ich so. Und ja, das Tor von Martinez, das war ein Sahnestück, muss ich sagen. Die hat so im Mittelfeld den Ball zugespielt bekommen und dann ist sie einmal so durchgelaufen bis zur Torfrau und hat die noch so eiskalt umrundet und dann so reingeschossen.
Stark.
Also das sieht man, finde ich, selten, weil das, ich habe das ja schon beim letzten Mal, glaube ich, erzählt. Diese Kaltschnäuzigkeit, ne, da irgendwie zu rennen und dann auch den richtigen Moment und da irgendwie das, das ist ja schwierig, ne? Das ist einfacher, einfach mal so drauf zu bölzen. Also ich könnte beides nicht, aber und das hat die extrem gut gemacht. Und das dritte, das Anschlusstor war dann eigentlich mehr so ein, das war ein Eigentor, genau. Im Prinzip, wenn man so reingeflankt und das ist aber gegen die Beine von Steuerwald gekommen und dann da so rein.
Und war es denn dann für dich das gerechte Ergebnis, dass Freiburg das gewonnen hat?
Also ich fand am Ende des Tages ja. Wie gesagt, ich hätte jetzt einen Unentschieden auch in Ordnung gefunden, aber ich fand, dass Freiburg doch nochmal so eine Ecke mehr versucht hat. Vielleicht also mehr gekämpft, hätte ich jetzt fast gesagt. Deswegen, also ich hatte die ganze Zeit eigentlich das Gefühl, dass Freiburg da mehr so hinter ist. Und deswegen fand ich es jetzt auch in Ordnung tatsächlich.
Mhm. Sven?
Ja, da sind wir. Herzlich willkommen bei Lottes Erben. Komplett anderer Meinung.
Oh je.
Also wie gesagt, ich habe das Spiel ungefähr ab der 23. Minute eingeschalten und bin zur Halbzeit, ich will nicht sagen eingeschlafen, aber es war schon nicht gerade ansehnlich, was aber tatsächlich auch mit dem Pressing der Hoffenheimerinnen zu tun hatte, die wirklich sehr, sehr, sehr hoch angegriffen haben. Das fand ich sehr bemerkenswert, aber ich hatte gleichzeitig das Gefühl, aufgrund ihrer Pressing-Aufgaben haben die Hoffenheimerinnen, aufgrund ihrer Pressing-Aufgaben hatte ich das Gefühl, dass die Hoffenheimerinnen vergessen haben, Fußball zu spielen. Denn eigentlich basierte in der ersten Halbzeit, ich habe dann zwischendurch wurden nochmal die beiden Tore eingeblendet im Livestream und dachte mir so, wow, das 1-0, also das 1-1 von Hoffenheim war ja tatsächlich recht gut rausgespielt. Aber warum sehe ich das nicht mehr? Und wie gesagt, sie haben relativ früh sehr hoch gepresst und haben damit eigentlich Freiburg komplett eigentlich aus dem Spiel genommen. Andererseits hatte aber Freiburg gefühlt sehr viel den Ball, wusste aber damit eigentlich überhaupt nichts anzufangen in der ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit war dann tatsächlich ein komplett anderes Spiel. Und da muss man auch noch sagen, Jule, weil du vorhin erwähntest, Martinez, die alleine auf die Torhüterin von Hoffenheim zugelaufen ist. Eine ähnliche Situation hatten wir ja in der ersten Halbzeit, in der 40. Minute, als Mimeti alleine auf Borggräfe zugelaufen ist, die es dann aber nicht ganz so gut gemacht hat wie Martinez, wie du gesagt hast. Das heißt, Martinez hat halt in der zweiten Halbzeit ein, zwei Schlenker gemacht und die Torhüterin von Hoffenheim umspielt und hat dann getroffen. Und die zweite Halbzeit war eine komplett andere Halbzeit, fand ich. Da hat Hoffenheim war sehr, sehr überlegen. Es ging unheimlich viel über die rechte Seite mit Mimeti, vor allem gerade, wenn das Spiel über die Flügel lief, da kamen immer wieder Flanken vorne rein. Da hat sich Hoffenheim, fand ich, ein Übergewicht erspielt und insofern auch viele, naja, so Halbchancen kreiert. Aber insofern finde ich, dass der Sieg von Freiburg am Ende glücklich und nicht verdient war, weil zumindest vom Übergewicht her, vom Objektiven, war Hoffenheim definitiv das dominierende Team gewesen. Ich muss gerade nochmal auf meine Notizen reinschauen hier. Weil auch da, ja, genau, Freiburg hat irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit hat Freiburg eigentlich fast gar nichts mehr gemacht, haben sich relativ zurückgezogen. Daraus resultierte dann auch dieses Tor von Martinez, die sich quasi irgendwie den Ball fast selber vorgelegt hat, weil sie den Ball prallen lässt gegen eine Hoffenheimer Spielerin, der wiederum zu einer Freiburger Spielerin gelangt, die dann wiederum den Pass direkt auf Martinez spielen kann und die dann alleine auf die Torhüterin zuläuft und das Ding da halt reinmacht. Zu Martinez wollte ich auch noch sagen, das habe ich mir aufgeschrieben, ist, sie kam in der 72. Minute rein, was ich schon mal bemerkenswert fand, wenn du eine Spielerin wie Martinez hast, die bei der Eintracht auch nur Einwechselspielerin war zumeist, dann holst du sie nach Freiburg und auch da wird sie nur eingewechselt, stellt sich mir dann die Frage, ja, was ist mit Martinez? Also warum spielt sie dann in Freiburg nicht von Anfang an? Und Frankfurt ist ja nochmal eine andere Hausnummer als Freiburg. Insofern würde ich erwarten, dass Martinez in Freiburg zumindest von Anfang an spielt. Kayikci saß auf der Tribüne mit Krücken nach ihrem Kreuzbandriss. Die hat natürlich gefehlt. Es haben auch einige Stammspielerinnen bei Freiburg gefehlt, das muss man dazu sagen. Die waren bei der Stammspielerin oder Spielerin zumindest aufgrund der U20-WM in Kolumbien. Mhm. Ganz kurzer Side-Talk. Die Tabelle der zweiten Frauen-Bundesliga ist auch nicht ganz aussagekräftig, weil sowohl der FC Bayern als auch Freiburg bisher noch kein Spiel bestritten haben in der zweiten Frauen-Bundesliga. Wegen der U20-WM, die Spiele wurden alle verschoben. Das heißt, weil da einfach Spielerinnen gefehlt haben. Bei Bayern waren es, glaube ich, Ernst, Schettler und Gloning, wobei die alle für die zweite, aber eigentlich gar nicht für die erste spielen. Gilt aber auch für Frankfurt und so weiter. Bender zum Beispiel, Leverkusen, hat auch gefehlt. Die hat bei der U20-WM gespielt. Genau, das fällt mir noch so für die zweite Halbzeit auf. Für die zur zweiten Halbzeit. Ah, oh, ganz wichtig. Kasia, die Verteidigerin bei Hoffenheim. Das letzte Mal, als ich im Rasenfunk war und über Hoffenheim reden musste, musste ich über zwei Fehler von Kasia reden. Und bei dem Tor von Blumenberg, was ein Traumtor war, hat sie eigentlich auch wieder, war sie nicht aggressiv genug. Also sie ist quasi, ja, Blumenberg hat sie quasi vor sich hergetrieben, sozusagen. Aber sie war nicht energisch genug. Und so hatte Blumenberg genügend Platz, um eben dann das Traumtor in den Winkel zu erzielen zum 2:1.
Ganz kurz, meinst du Kasai, ja? Also Marta Kasai?
Ja, Entschuldigung, ja, okay, genau, die meine ich.
Gut, ich war mir bloß nicht sicher. Danke.
Genau, also da, wo ich letztes Mal im Rasenfunk war, musste ich das auch besprechen, da hatte sie auch zwei Fehler drin in der Abwehr. Ich finde sie da hinten drin bei Hoffenheim tatsächlich auch eine Schwachstelle, obwohl sie offensiv tatsächlich ganz gut ist.
Ja, das, der Eckstoß am Anfang für Freiburg war ja auch so, dass da die Schützin, die das Tor nachher reingemacht hat, ja auch Steuerwald, relativ, war das Steuerwald, oder?
Ja, genau.
Genau, ja, auch relativ frei standen. Also die haben im Prinzip einmal so über die anderen Spielerinnen geschossen und dann stand sie da und musste im Prinzip nur so reintreten. Das war auch nicht so mega. Also man hatte das Gefühl, dass das jetzt kein defensiv, im Gegensatz zu den anderen beiden Spielen sozusagen, ne, wo ja Potsdam und Jena dadurch die Defensive geglänzt haben, dass die eigentlich da kaum Fehler gemacht haben, bis gar nicht, war das jetzt hier, fand ich jetzt nicht so das Augenmerk, hätte ich jetzt fast gesagt.
Ja, ich meine, die ganz großen Chancen scheinen auch in der zweiten Hälfte nicht da gewesen zu sein, nach dem, was ich hier so sehe in den Statistiken. Der Ballbesitz war halt eindeutiger verteilt. Das war das, was du schon gesagt hattest, Sven. Also in der ersten Hälfte hatte Freiburg nur 55% den Ball und in der zweiten Hälfte dann 39%. Man stand dann eben offenbar laut durchschnittlicher Position tiefer. Aber ich will jetzt auch gar nicht hier aus den Statistiken lesen, wenn ich das ja so wunderschön von euch aus beiden Seiten und mit unterschiedlichen Meinungen besprochen bekomme. Aber ist es nicht herrlich, um diesen ganz kurzen Einschub zu machen, dass es eigentlich kein Team gibt? Also wir haben Jena und Potsdam, die haben jeweils zwei Spiele verloren, aber auch mit völlig, also wir haben es ja besprochen, mit engen Ergebnissen. Und wir haben Bayern, die haben beide Spiele gewonnen. Aber ansonsten haben alle schon irgendeine Kombination aus Sieg und Unentschieden, Sieg und Niederlage. Ist es nicht, also Ich weiß nicht, Juli, also ich hätte das nicht so erwartet am zweiten Spieltag, ehrlich gesagt.
Nee, ist auch eher selten. Normalerweise gibt es ja, oder es gab oft Spiele, die irgendwie mehrere Mannschaften, die sogar irgendwie tagelang da oder mehrere Spieltage da irgendwie gewannen und irgendwann strauchelt natürlich immer jemand, aber zwangsläufig. Ich finde es gut, muss ich jetzt auch sagen, dass das ein bisschen zumindest in diesem Mittelfeld, also wie gesagt, ich glaube, dass die Bayern, das wird schwierig. Wobei, wenn sie jetzt die einzigen sind, die Champions League spielen müssen, dann auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, oder ich glaube, dass das auch viele sehr interessante, sehr unterschiedliche Spiele geben wird bei den verschiedenen Mannschaften, gerade so im Mittelfeld. Ne? Also wenn Wolfsburg wieder auf Freiburg oder Frankfurt oder so trifft. Ich glaube, das wird dann jedes Mal, also nee, für mich jetzt nicht interessant, ich finde das wahrscheinlich wieder schlimm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das da spannend ist. Zum einen, weil manche, also Frankfurt und Wolfsburg zum Beispiel, schon so ein bisschen das Gefühl hat, dass das da so ein bisschen Sand im Getriebe ist. Ich glaube, irgendwo habe ich es auch gelesen. Also noch nicht so ganz gut läuft. Und bei anderen, die sind jetzt irgendwie, haben offenkundig so ein bisschen Frische getankt und sind ein bisschen, also zum Beispiel Werder Bremen, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, dass die da so durchstarten, indem sie fast gegen Wolfsburg gewinnen. Und das fand ich jetzt, also die haben gut vorgelegt, finde ich. Da könnte ich mir vorstellen, dass das weitergeht und dass die halt auch andere ärgern und dann irgendwie, dass sich das wieder im Mittelfeld so ein bisschen egalisiert. Ich glaube, das wird dann wahrscheinlich das Glück für Wolfsburg sein, dass die sich gegenseitig dann irgendwie die Punkte nehmen und dass Wolfsburg deswegen wahrscheinlich so ein bisschen wieder doch mit voranziehen wird, aber jetzt nicht, weil sie mega spielen, sondern weil sie dann doch so ausgebufft sind, dass sie dann die Spiele gewinnen. Wäre jetzt meine persönliche Einschätzung, aber es kann auch anders kommen. Aber ich glaube schon, dass das Mittelfeld sehr nah beieinander ist. Und ich finde, wir haben ja auch dieses Mal enge Spiele gesehen, ganz klar. Mhm. Jetzt,
es konterkariert auch so ein bisschen die Saisonvorschau, wo auch die Rückmeldung mancher Hörerinnen und Hörer nach dem Tabellentipp von uns dreien waren, dass das ja irgendwie so keinen Witz hat, wenn scheinbar alles so fest zementiert ist und ich mich schon strecken und recken muss, um irgendwelche Besonderheiten noch herauszuziehen aus meinem Tabellentipp. Die ersten zwei Spieltage sprechen dagegen und das wäre doch ganz gut.
Ja, außer den Bayern haben ja auch alle irgendwie also nahe beieinander gespielt sozusagen. Also diese irgendwie, man schießt die anderen 8-0 aus dem Stadion, was ich ja jetzt bei Jena eigentlich nicht erwartet hätte, aber was jetzt nicht ungewöhnlich gewesen wäre, wenn wir darüber jetzt gesprochen hätten. Hätten wir jetzt nicht alle gesagt, wie kann das sein, sondern das wäre jetzt ja keine riesen Überraschung. Das war aber jetzt einzig und allein bei den Bayern der Fall, die in Unterzahl sogar spielten. Also von da an vielleicht, also ich glaube schon, dass das insgesamt eine spannende Saison wird, aber natürlich ist ganz oben nicht. Das würde ich jetzt mal so, das Freunde der Herrenliga kennen das ja. Das glaube ich auch einfach.
Schauen
vielleicht
wir
noch intensiver.
Also jetzt gerade ist alles schön beieinander. Freiburg 3 Punkte, Hoffenheim 3 Punkte, Leipzig 3 Punkte und dann haben wir Wolfsburg, Leverkusen, Frankfurt, Werder mit 4 Punkten. Also alles sehr, sehr eng. Es geht jetzt dann weiter für Hoffenheim eben beim FC Bayern. Vielleicht stellen sie ja den Bayern ein Bein und dann ist es total durcheinander alles. Wahrscheinlich können wir dann damit gar nicht umgehen, Jule, wenn das passieren sollte. Sven auf jeden Fall wird nicht damit umgehen können. Das wissen wir beide, denke ich, mit absoluter
Gewissheit. Also ich würde nichts mehr feiern als das. Ich muss ja jetzt zugeben, also meine Antipathie gegen die Bayern ist auch größer als meine Liebe zu Wolfsburg, ganz klar, ne? Also ich gönn's jedem anderen, ne? Willst du, ich weiß, aktuell ist ja so, willst du Bayern unten sehen, musst du die Tabelle drehen, aber das wäre so mein Favorit.
Jule, du musst die neue Bayern-Doku sehen. Da siehst du, dass die dich so gut verstehen miteinander, dann kannst du den
ganzen. Ja, das habe ich schon zu meiner Frau gesagt, das ist das Letzte, was ich gucken werde. Das Allerletzte.
Max, das ist gut, dass du mich nochmal daran erinnerst, dass ich das irgendwie noch gucken muss, obwohl ich eigentlich das gar nicht gucken will und es eigentlich nur wegen der Bianca schaue.
Ja, ganz herzliche Grüße. Ich durfte auf der Premiere sein und da wurde Folge 4 gezeigt. Es war interessant. Das komplette Team war da. Das war auch sehr, also obwohl es im Presseraum in der Arena stattgefunden hat, war es sehr edel gemacht. Es hat mich auch durchaus etwas überrascht in meiner Outfitwahl, aber darüber möchte ich nicht weiter reden. Aber ja, es ist eine Sportdoku, sie ist sehr interviewlastig, manchmal fehlen ein bisschen die Schnittbilder und man merkt an einigen kleinen Details dann doch, dass es eben, es hat natürlich eine Produktionsfirma gemacht, aber im Auftrag des Vereins, und das merkst du, also ein kleines Beispiel, es wird gezeigt, Alex Strauß, der vor dem Auswärtsspiel bei der Roma sagt, also heute zählt jeder Pass, ihr müsst bei jedem Pass konzentriert sein, heute lassen wir uns das nicht nehmen, und dann sieht man die Chancen, die sie vergeben haben und dann eben das 0:1, aber was wurde weggeschnitten vor dem 0:1? Der Fehlpass, den Joshua Stanway da gespielt hat. Und es wirkt nämlich dann im Zusammenschnitt so, weil es war ja ein abgefälschter Schuss, als ob da Bayern einfach nur sehr viel Pech gehabt hätte. Hatten sie ja auch, weil der Schuss abgefälscht war und so weiter und so fort. Aber das sind eben so Sachen, zeig mir den Regisseur dieser Welt, der quasi nicht dieses Bild gezeigt hätte auf den O-Ton von Alexander Strauß. Naja, aber das sind so kleine Details und ansonsten ist es so wie jede andere Sportdoku, aber man lernt die Protagonistinnen kennen und es ist auch schon wie bei Born for This und bei allen anderen entsprechenden Produktionen, die ich im Frauenbereich bisher gesehen habe, auch jenseits vom Fußball, die Leistungssportlerinnen sind einfach viel, viel interessanter in ihren Persönlichkeiten als die Fußballer. Vielleicht zeigen das die Fußballer auch nicht. Ich möchte damit kein Urteil jetzt über die Männer sprechen, aber ich möchte betonen, die Frauen zeigen das und es wird gezeigt in diesen Dokus und das ist immer interessant. Das ist immer noch mal eine zweite Ebene nach, neben dem Leistungssport. Und allein dafür, wenn man sich dafür begeistern kann, würde sich diese Doku lohnen.
Nicht zu vergessen, George Stanway, die tätowierend durch die Gegend rennt, hätte ich was gesagt, aber zumindest, also ich musste das nicht sehen, um das zu wissen. Das war ja quasi in München mehr oder weniger ein offenes Geheimnis, dass Georgia Stanway einige Spielerinnen tätowiert.
Ich kenne denen wurde von Georgia Stanway ein Tattoo angeboten, also aus meiner engsten Umgebung. Also ja, es war kein Geheimnis.
Okay, Max, ich muss nochmal zu dir kommen.
Ja, wenn du also ich würde lieber Paw Patrol mit meinem Sohn gucken.
Okay, gut. Aber so hat jeder das, was ihm und ihr gefällt. Also, aber bevor wir uns jetzt da weiter in Details verlieren, wir haben ja noch ein Spiel und noch die Awards vor uns. Also, es wird jetzt Hoffenheim beim FC Bayern spielen und Freiburg wiederum spielt jetzt dann zu Hause gegen Jena. Da kann man versuchen, auf diesen schönen Erfolg aus Sicht der Breisgauerinnen noch etwas draufzusetzen. Ein Spiel haben wir noch, über das wir sprechen wollen und auch hier ging es eng zu und dementsprechend sprechen wir jetzt über zwei Teams, die aber noch nicht so arg viel punkten konnten. Wir wollen reden über den ersten FC Köln und die SGS Essen. Es findet ein verhaltener Beginn statt, so würde ich die anfangs 12 Minuten beschreiben in dieser Partie. Aber dann gibt es eine Ecke von Feiersinger auf Leinenstoll, die trifft den Ball zwar nicht richtig, aber Dora Zeller rückt nach, zieht ab und ihr Schuss schlägt unten im Eck ein. Rieke hat einen Tick zu lang gebraucht, um sich zu orientieren. Rieke sowieso ganz interessant in dem Spiel, aber da werden wir gleich nochmal, denke ich, drüber sprechen. 1:0 für den ersten FC Köln. Dann erzielt Nicole Biller ein Tor nach tollem Pass von Laura Feiersinger. Das soll abseits gewesen sein. Ich kann es euch leider nicht sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, denn die Szene wurde einfach nie wiederholt. So ist es, wenn man über die Bundesliga der Frauen berichtet. Genauso wie übrigens auch nicht gezeigt wurde, was eigentlich mit Achczynska passiert ist, die irgendwann auf dem Boden saß und sich den Kopf gehalten hat, ewig behandelt werden musste, dann aber weitergespielt hat und noch eine Rolle gespielt hat. Denn Ramona Mayer vergibt noch eine sehr gute Chance aufs 2:1. Ihr erster Schuss wird geblockt, der zweite Schuss, den setzt sie neben das Tor. In der 44. Minute bringt Gerhard einen Freistoß nach innen, also wieder eine Standardsituation, der als Bogenlampe geklärt wird. Und Achczynska nimmt dann eben jenen Ball Volley und trifft durch die Beine von Rieke zum 2:1. Anja Pfluger war diejenige, die nicht mehr schnell genug zu ihr kam, um den Ball zu klären oder zu blocken. Das heißt, jetzt steht es eben dann 2:1, weil ich noch den Ausgleich überlesen habe. Es tut mir sehr leid, denn vorher gab es natürlich noch den Ausgleich von Essen. Kowalski brächte eine Ecke nach innen. Feiersinger geht dann nicht aggressiv drauf, als sie im zweiten Versuch nochmal flanken kann. Rieck kommt zum Kopfball und hat ein bisschen Glück, dass er unter Paula Hoppe hindurch ins Tor geht zum 1:1. Entschuldigt bitte, dass ich hier gerade in den Zeilen durcheinander gekommen bin. Also 1:0 Köln, 1:1 Essen, 2:1 der erste FC Köln und jetzt kommt die 81. Minute, nachdem vorher Ramona Mayer vom Wegrutschen von Hechler nicht profitieren konnte, nur den Pfosten getroffen hat und Kowalski einen Freistoß nur ans Außennetz geschossen hat, fällt das 2:2 doch noch. Paula Hoppe führt einen Abstoß kurz aus, bekommt ihn von Hechler zurück und spielt dann gegen Ramona Mayer, die sie anpresst, einen ungenauen Pass. Mayer schnappt sich den Ball und wird von hinten von Hoppe gefoult. Meiner Meinung nach ein klarer Strafstoß. Natascha Kowalski tritt an und trifft zum 2:2. Am Ende hat Essen noch Glück, dass ein Foul von Fürst an Feiersinger von Fabian Michel als außerhalb des Strafraums bewertet wird. Da hätte es auch durchaus Strafstoß geben können. Aber am Ende bleibt es eben bei diesem Unentschieden. Und die Frage stellt sich, jetzt ist mir auch entfallen, wer von euch beiden sich dieses Spiel so richtig intensiv angeguckt hat. Sven?
Ich natürlich.
Sven, genau.
Der SGS-Fanboy.
Ja, sag mir mal, war es denn jetzt dann ein gutes Spiel aus Sicht der SGS?
Nein, überhaupt nicht. Ich fand das, also ähnlich wie, wo ich vorhin gesagt habe, bei Bremen gegen Potsdam, dass Werder relativ cool war, das ganze Spiel über. Das gleiche Gefühl hatte ich beim FC. Sie haben mit Billa auch eine Spielerin vorne drin, wo, ich sag mal so, Bärenstein gegen Billa wäre vielleicht der bessere Deal für Wolfsburg gewesen. Das hat sich auch in der einen Szene gezeigt, die du gerade angesprochen hast, Max, wo sie quasi da im Mapplatz gestanden ist, weil das war so eine klassische Billa. Die SGS hat in den Anfangsminuten die Mitte überhaupt nicht dicht bekommen. Pfluger hatte im Zentrum nicht wirklich ein gutes Spiel, muss man leider sagen. Und auch Kowalski. Also ich hatte mir gerade beim Live-Spiel in meinen Notizen reingeschrieben, Kowalski, kein gutes Spiel. Und in dem Moment kommt halt natürlich gerade der Freistoß von Kowalski, der dann zum 1:1 auf Rieke geführt hat, die man bei den Kommentatoren, also zumindest da, wo ich es geschaut habe, auch als Kopfballmonster bezeichnet hat, weil sie, glaube ich, am ersten Spieltag auch schon per Kopfball getroffen hatte und dann jetzt auch nochmal. Und die SGS hat fand ich, nie wirklich zu einem Spielfluss gefunden. Es gab zwar mal zwei, drei Aktionen, wo man vielleicht das gesehen hat, was die SGS, wenn sie Raum hat, wenn sie Platz hat, so ein bisschen zeigen kann. Aber das war gegen Köln überhaupt gar nicht der Fall. Also Köln hat schon den Essenerinnen das Leben ziemlich schwer gemacht, hat den Essenerinnen den Platz genommen. Und auch da muss man sagen, bei Köln Feiersinger, ist ein absolutes Upgrade für Köln. Also das hätte ich dem FC, muss ich tatsächlich sagen, vorher so nicht zugetraut. Gut, man weiß nicht, was mit Feiersinger in Italien war, weil sie kam aus Italien nach Köln. Aber für Köln ist die ein absolutes Upgrade, weil mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Ruhe, auch auf Außen, die Ecke, die sie auch getreten hat, ich glaube zum 1:0, bin mir nicht ganz sicher, muss ich sagen, das ist schaut sehr, sehr gut aus beim FC. Aber das habe ich, glaube ich, letzte Saison am zweiten Spieltag beim Spiel Bayern gegen Köln in München auch gesagt. Und am Ende wurde es hinten raus doch noch ein bisschen eng für den FC. Insofern will ich da jetzt nicht so viel drauf geben, aber zumindest in dem Spiel hat mich der FC absolut überzeugt und hätte meines Erachtens nach eigentlich einen Sieg verdient gehabt, wobei, wenn Ramona Mayer diese zwei klaren Dinger halt einfach macht, wo sie zweimal alleine mehr oder weniger auch die klare Chance hat auf ein Tor, dann steht es halt irgendwie 3:1 für die SGS und dann hat Köln halt auch nichts mehr zu melden. Also, dass Ramona Mayer die Dinger nicht macht, diese riesen Chancen. Also, unfassbar. Unfassbar.
Ja, genau. Also, ich finde, das kann man sagen. Gleichzeitig muss man aber dazu auch sagen, Die sind aus Fehlern von Köln entstanden. Also die erste Chance noch nicht so wirklich. Da war es ein 1 gegen 1 und sie wird halt geblockt und bekommt noch einen freien Schuss. Aber definitiv.
Klar, aber machen muss sie trotzdem.
Ja, also es ist zumindest eine sehr, sehr gute Chance, das muss man sagen. Ich finde auch, dass man aus der Sicht aber dann quasi ein bisschen positiver bei Essen sprechen kann, als du es jetzt gemacht hast, weil diese Chancen waren da. Und du hattest auch so einzelne Szenen, wo dann auch Lilly Pocella, die war über weite Teile der ersten Hälfte unauffällig und dann auf einmal hat sie aber doch eine Rolle gespielt. Elmasi hatte auch ihre einzelnen Momente und sie mussten sich halt hinten neu sortieren und das ist aber gelungen. Also Annalena Rieke beginnt ja als Linksverteidigerin und rückt dann, ich habe es mir aufgeschrieben, in welcher Minute das war, das müsste so rund um die 13. Minute gewesen sein. Nach einer Viertelstunde habe ich mir ja aufgeschrieben. Da spielt sie dann Innenverteidigerin und flach geht auf die Linksverteidigerin-Position. Ganz kurz ist es auch Vanessa Fürst, aber ich glaube, das war nur aus der Spielsituation heraus. Und das, finde ich, hat eigentlich ganz gut funktioniert, auch wenn ich immer noch nicht weiß, wie ich Rieke als Innenverteidigerin finde, die ja eigentlich eher weiter vorne aufgestellt wird, was man auch bei der einen Kopfballchance noch gemerkt hat, die sie nach einem Eckball, glaube ich, hatte. Aber das, finde ich, kann man noch positiv bei Essen sehen. Das hat mal wieder gut geklappt, diese Anpassungen. Aber ich habe die Passivität nicht verstanden. Also wahrscheinlich sollte es ein Umschaltfokus, ein Konterfokus sein. Dafür hatte man ja auch die richtigen Spielerinnen auf dem Feld, inklusive mit einer Cassandra Pozzi. Aber trotzdem hatte das Spiel von Essen keinen Rhythmus, meiner Meinung nach. Köln dagegen hatte.
Ich glaube, das trifft ganz gut, ja.
Und Köln, ich verstehe, dass du ihnen nicht vertraust. Wir haben schon zu viel mit Köln gesehen. Und allein die beiden Fehler oder zumindest Probleme, die der Hechler im Zusammenspiel mit Paula Hoppe hatte, die sprechen natürlich da auch, lassen einen vorsichtig werden. Ich fand aber zum Beispiel, dass Matisic ganz gut das ausgenutzt hat, was Essen ihr geboten hat, weil Laureta Elmasi hat sie nicht immer verfolgt. Also Laureta Elmasi hat, Essen hat im 4-4-2 gegen den Ball gespielt. Das heißt, Elmasi stand neben Ramona Meyer und Pozzi hätte dann eigentlich, meiner Auffassung nach, war ein bisschen schwer zu erkennen, eher die Linksaußenspielerin sein soll, war aber manchmal noch im Zentrum. Das heißt, da gab es manchmal so einen Moment, wo du über rechts das Spiel eröffnen konntest. Und das hat Matisic, die hat dann gar nicht immer den Ball bekommen, aber die hat immer vorgeschoben und deswegen war aber auch Laura Feiersinger so dominierend, weil das eben alles über diesen rechten Flügel kam. Und ich glaube, auch deshalb kam die Umstellung dann von Rieke eben in die Innenverteidigung, weil das eben nicht funktioniert hat. Feiersinger, Leimenstoll, die haben das super gemacht. Und das fand ich gut zu sehen, dass Köln dazu in der Lage ist, so eine Schwachstelle, die auch nur temporär vorhanden war bei Essen, zu erkennen und auszunutzen. Und dann haben sie ja sogar Tore erzielt, auch wenn man da sagen muss, zweimal nach Standard, also da muss man die Kirche noch im Dorf lassen.
Aber apropos Leimenstoll, das finde ich halt auch zum Beispiel total krass, dass eine Leimenstoll, die halt bei der TSG aussortiert, in Anführungszeichen, also zumindest halt von Hoffenheim nach Köln gewechselt ist, und dann halt beim FC, fand ich zumindest in dem Spiel, echt ein super Spiel gemacht hat.
Ja, sehr guter Punkt. Also wir haben ja über die Transfers in der Saisonvorschau gesprochen und Köln, also ja, es reicht schon auf die drei Spiele bisher zu gucken und man sieht quasi, dass Köln schon noch sehr viel Wundertütiges an sich hat, mit aber positiven Elementen. Also jetzt dieses 2-2 gegen Essen, definitiv das Positivste der bisherigen Spiele, denn es war der erste Punkt, den man jetzt in drei Pflichtspielen geholt hat. Vorher in Leipzig, aber eigentlich auch gut mitgehalten. 1-2 knapp verloren. Ganz am Ende des Spiels gibt es da noch eine ganz wilde Aktion. Also da standen gefühlt 40 Spielerinnen auf 2 Quadratmetern und haben 15 Mal versucht, den Ball reinzuspielen. Und das hat aber Leipzig immer weggeblockt bekommen. Und am Schluss gab es dann einen Schuss, der noch knapp drüber ging. Also knapp verloren. Dann im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach unentschieden gespielt. In der regulären Spielzeit Elfmeterschießen. 7-8 im Elfmeterschießen verloren. Natürlich sehr ärgerlich und eigentlich muss da Köln weiterkommen, aber jetzt eben, würde ich sagen, ein positiver.
Ich muss da nochmal ganz kurz einhaken, vor absolut enttäuschenden 878 ZuschauerInnen.
Ja, und dann kommt noch mit dazu, dass da, es waren doch Gladbach-Fans, die da irgendwie.
Das habe ich am Rande, glaube ich, mitbekommen.
Abgezogen haben. Also, ja, wirklich, genau. Dass jetzt diese infantile Scheiße auch im Fußball der Frauen landet. Das können sich wirklich alle Beteiligten sparen. Das Das braucht kein Mensch, dieses Schals abziehen von irgendwelchen Fans, denen man körperlich dann sowieso überlegen ist, weil ich habe noch nie gesehen, dass einer von diesen tollen Helden, die auch schon mir Schals und so weiter abziehen wollten, ich habe noch nie gesehen, dass die einen 2-Meter-Typen den Schal klauen wollten, sondern die suchen sich dann immer die, wo sie eh überlegen sind. Also das ist wirklich, ich schließe mich da dem Kackspecht der Woche aus Becker und Pfeiffer vollumfänglich an. Aber gut, Köln spielt jetzt dann in Wolfsburg. Ich bin sehr gespannt, wie man das angehen wird. Und die SGS Essen wird jetzt zu Hause gegen Leverkusen antreten. Das sind die nächsten beiden Partien dieser beiden Teams. Und damit fehlt nur noch eines, um diesen Spieltag voll zu machen und abzuschließen, nämlich unsere Spieltags-Awards. MVP, Unsung Heroine und Moment des Spieltags. Jule, wenn du magst, dann leg doch mal los. Wer ist deine MVP dieses Spieltags?
Also um ehrlich zu sein, ich tappe mich da jetzt schwer. Ich wollte ja eigentlich die fehlende Torwarttechnik, Torlinientechnik nehmen, aber ich nehme jetzt wieder keine Person, sondern ich möchte gerne die Defensive der beiden Aufsteigerinnen wählen, weil das hat mich jetzt schon beeindruckt, dass die das sofort so an beiden Spieltagen aufs Feld bringen können.
Oh, das ist ein sehr schöner Pick, das muss man wirklich sagen. Tja, was hältst du da dagegen, Sven?
Nichts, ich gehe mit Jule konform.
Okay, da sieht man, das finde ich so schön und das ist aber auch das, was man bei Lottes Erbin auch immer wieder erlebt. Trotz aller Dissonanz während der Folge am Ende kommt ihr inner in einer Harmonie raus, die zum Blumenpflücken einlädt.
Ja, vor allem, du weißt doch nicht, was jetzt noch kommt.
Ja, okay, gut. Ich sage euch noch schnell, wer meine MVP ist. Ich muss Larissa Mühlhaus nennen, denn sie hat im Grunde die Offensive von Werder alleine getragen. 7 der Schüsse kamen allein von ihr. 3 der Schüsse aufs Tor kamen von ihr. Insgesamt gab es nur 4 Schüsse aufs Tor von Seiten von Werders. Da war natürlich nicht alles perfekt. Wir haben es ja schon besprochen, aber sehr, sehr viele Dinge an Larissa Mühlhaus haben mir sehr gut gefallen in diesem Spiel. Meine MVP dieses Spieltags. Und damit kommen wir zur Unsung Heroine und Jule darf sehr gerne wieder vorlegen.
Also ich wünsche mir, dass Sven das mitnimmt. Nein, Gott. Ich habe mir Vanessa Fudella ausgesucht, weil wenn man natürlich verliert, dann hat man vielleicht jetzt in solchen Ranking jetzt nicht unbedingt was verloren, aber Bayern kriegt wenig Tore und Vanessa Fudella hat 2 geschossen gegen die Bayern. Eins zu einem sehr frühen Zeitpunkt, auch ein echt schönes Tor und ja gut, der Elfmeter natürlich, ne? Und man hat nochmal gesehen, wie wichtig sie für Spiel ist, insgesamt für Leipzig und so. Und ich gucke hier gern zu und 2 Tore gegen Bayern.
Ey, 100% der Gegentore des FC Bayern erzielt in dieser Saison. Sehr, sehr guter Pick. Sven, ich vermute irgendwie, dass das nicht dein Pick sein wird.
Max, du liest vollkommen falsch.
Bitte was?
Ich habe, liebe Zuhörerinnen, die Jule und ich haben uns nicht abgesprochen, aber meine Unsung Heroes, und jetzt muss ich zurückklappen auf das, was ich vorhin gesagt habe, sind alle Spielerinnen unter 1,60 Meter. Das schließt ein Kögel von Leverkusen, es schließt ein Giacoli, 1,60, sie reißt gerade die Latte, Fudala, 1,55. Mir macht es unheimlich viel Spaß, einer Kögel in Leverkusen zuzuschauen. Mir macht es keinen Spaß, Fudala zuzuschauen, weil ich sehe sie relativ selten. Aber was ich jetzt sagen muss, ist Folgendes. Alle drei genannten Corley, Kögel, Fudala haben eine gemeinsame Vergangenheit. Sie haben alle bei FC Bayern 2 gespielt. Ich habe alle drei spielen sehen. Und ja, manchmal kann man nicht ganz verstehen, warum Spielerinnen gehen. Bei Fudala zum Beispiel ist es so, dass ich mir sage, eigentlich müsste das eine Spielerin sein, die der FC Bayern spätestens nächstes Jahr holen muss. Finde ich. Kögel, okay, kann man drüber streiten. Gorley auch, die haben sie gehen lassen. Die hat auch in der ersten Liga gespielt. Aber alle drei haben eine Vergangenheit, eine gemeinsame, die haben alle drei zusammengespielt. Und kurzer Ausflug noch zu den kurzen SpielerInnen. Ja, als Winfried Schäfer Nationaltrainer von Thailand wurde, hatte er, glaube ich, ganz zu Anfang einen Spieler nominiert, der 1,60, 1,65 war. Und die thailändische Presse war sehr pikiert darüber. Und er hat dann halt gesagt, naja, es kommt nicht auf die Größe drauf an, sondern darauf, was du als Spieler kannst oder Spielerin in dem Fall. Insofern, liebe Mädels, die ihr alle 1,60 und drunter seid, macht euch keine Gedanken. Ihr könnt Bundesligaspielerin werden. Einfach spielen, spielen, spielen. Deswegen meine Ansagen, Heroes, alle kurzen Spielerinnen.
Okay, ich habe jetzt trotzdem Corley, Kögel und Fudala aufgeschrieben, stellvertretend für diese Riege an Spielerinnen. Ihr lasst mich wirklich mit zwei Unsung Heroines übrig, die ich beide auf dem Zettel hatte. Aber ich glaube, dass Jermaine Janning nicht so unbesungen aus diesem Spieltag rausgegangen ist. Deswegen entscheide ich mich tatsächlich für eine Spielerin, die gar nicht erwähnt wurde oder nur einmal kurz vorhin von mir, Juliette Vidal. Die hat ein wirklich tolles Spiel im Mittelfeld gemacht. Ich habe ja vorhin beschrieben, wie es Leverkusen geschafft hat, das Zentrum zu schließen, so dass die Eintracht eben immer über die Außen spielen musste. Und da hat Vidal eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Ich habe sie noch nicht spielen sehen. Das war das erste Mal, dass ich sie über 90 Minuten gesehen habe. Und wenn das ihr Leistungsvermögen ist, dann gratuliere ich Leverkusen zu einem sehr guten Transfer. Meine Unsung Heroine dieses Spieltags. Und jetzt fehlen nur noch die Momente des Spieltags. Jule.
Ja, ich möchte gerne Shakira Martinez und ihr unsagbar cooles Tor zum 3-1 für Freiburg sagen, wie sie da, wie gesagt, auf die Torfrau und dann einfach so eiskalt umrundet und dann schießt, das fand ich schon abgezockt und hoffentlich sehen wir da bald viel mehr von.
Oh Mann, ey, ungefähr zu dieser Zeit habe ich mir gerade erklären lassen müssen, wie jetzt die Noten gebildet werden aus Schulaufgaben, Kurzarbeiten, unangekündigten Stegreifaufgaben und den mündlichen Noten. Ich werde jetzt gleich die Highlights mir angucken von dieser Partie. Sven, was ist dein Moment des Spieltags?
Ja, um nochmal den Friedensschluss mit Jule zu machen, das Tor von Poppy.
Ah, Sven, jetzt hast du meinen Moment des Spieltags genommen. Das ist auch mein Moment des Spieltags.
Jetzt habe ich mich im Echt sehr nicht getraut, jetzt auch noch so ein Wolfsburg-Tor zu nehmen, nachdem ich Fudella genommen habe.
Na, dann sind wir uns ja einig. Du fandst es also auch genauso schön wie ich, Sven, dieses Tor.
Ja, absolut. Und vor allem, weil es hat Wolfsburg 3 Punkte gesichert. Stell dir vor, Wolfsburg hätte nur 1 Punkt geholt.
Ja, das wäre natürlich schlimm gewesen, vor allem für dich, das weiß ich doch. Nein, ich fand auch, also ich wusste schon, dass Wolfsburg dieses Spiel gewinnt, bevor ich es geguckt habe. Aber ich dachte mir dann schon, ja, wie wollen die denn ein Tor erzielen? Und dann fliegt diese Flanke rein und sie macht es halt einfach. Ja, also Alexander Popp ist ja sowieso ein Phänomen. Man kann sich natürlich auch an ihr reiben, ist mir schon völlig klar. Aber in diesem Spiel, was für ein wunderschönes Tor. Und dass quasi diese brachiale Gewalt, die sie mitbringt bei vielen ihrer Tore, dann trotzdem, also sogar ein Hackentor sieht kraftvoll aus, wenn Alex Popp an der Hacke dranhängt. Also, sehr
und
schönes Tor.
Es war eigentlich bezeichnend für das Spiel gegen Jena, weil die meisten Chancen, die Wolfsburg kreiert hatte, waren nach Ecken. Meiner Meinung nach. Also sie waren, wenn sie Chancen hatten, waren es Ecken.
Jetzt hauen wir wieder drauf. Es war einfach ein schönes Tor.
Ja, auch, absolut. Keine Frage.
Sehr gut.
Wollte es nur noch ergänzt haben.
Ihr zwei, das war sehr, sehr schön, hier nochmal Losses Erbinnen aufleben zu lassen. Es hat große Freude gemacht. Vielen herzlichen Dank auch für eure Flexibilität, dass ihr euch auch nach Elternabenden und so weiter gerichtet habt. Herzlichen Dank an Jule und Sven von Losses Erbinnen. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann frage ich mich, was ihr hier im Rasenfunk macht, liebe Hörerinnen und Hörer. Tut es bitte. Danke euch beiden und ich danke natürlich euch da draußen, die ihr diese Sendung möglich gemacht habt, denn der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir machen all das hier kostenlos, aber hoffentlich nicht gratis und schon gar nicht umsonst, denn ihr könnt uns freiwillig unterstützen auf rasenfunk.de/supportersclub. Erfahrt ihr, wie das geht. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Gordinho, bei Pseudonym, bei Girondin de Hamburg, bei Cloud Walker und bei Tobi Bayer. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns etwas zukommen lassen. Ganz herzlichen Dank an euch. Und dann möchte ich euch bitten, diesen Podcast zu bewerten, an allen Orten, wo das geht, diesen Podcast weiterzuempfehlen und abonniert auch gerne auch die anderen Feeds des Rasenfunks. Es werden in dieser Woche auch noch Sendungen zum europäischen Fußball der Männer und zur TSG Hoffenheim bei den Männern erscheinen. All das lege ich euch auch schon mal uns gehört, ordens Ohr. Macht's gut, bleibt gesund, bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.